Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 316. Heute mit Felix.
Moin.
Und Felix.
Gebastelt.
Und Markus.
Es wird Sommer, es ist warm.
Es ist eigentlich schon zu heiß, finde ich.
Es ist kein Sommer.
Meiner einer ist auch
Sommer.
Da. Ich bin Ingo, hallo. Du magst Sommer, oder was?
Das ist doch, Sommer ist super.
Das ist einfach. Ja, plus eins und like. Sommer ist das Beste.
Sommer ist schon zu warm eigentlich, finde ich auch.
Ja, ich finde eigentlich ist es schon zu warm draußen.
Ist egal.
Ja. Wenn es im Büro schon über 23 Grad wird, ist mir langsam schon zu warm.
Definitiv. Habt ihr keine Klimaanlage auf Arbeit?
Nee.
Tja.
Haben wir nicht.
Sucks to
be you. Wir müssen in den Serverraum gehen, der wird gekühlt.
Ja, das geht auch dahin.
So einfach laut, aber
zu laut, genau.
Geht auch dahin und schalt VMs ab, die wir noch brauchen.
Das, ich habe tatsächlich schon Sachen abgeschaltet, auch im Serverraum, letztens wieder. Ich habe den SVN-Server noch einmal kurz starten müssen und dann ihn
schon wieder
abgeschaltet.
Hast du den nicht letztens erst einmal kurz starten müssen?
Sind die ja, schon letztes Mal erzählt?
Ja, yes, ja, ja.
But wait, there's more.
Komische Leute. Aber wir sind da ja gleich bei der richtigen Kategorie, nämlich Blast from the Past. Was habt ihr denn so?
Genau, Ingo, was hast du denn so? Letztes Mal hast du erzählt, dass du Hetzner zusammenlegen möchtest und dann, was ist passiert?
Nicht Hetzner zerlegen, das zusammenlegen, hast du gesagt.
Ich dachte, das zusammenlegen. ich dachte, das machen wir eher im Tod oder Woche, aber okay, wir können das auch hier machen. Genau, ich habe gesagt, ich muss sparen und leg bei Hetzner ein paar Server flach. Nee, flach sind sie schon. Ich bestell die ab, weil es ist zu teuer. Und das habe ich gemacht nach und nach. Ich habe sogar ein ganzes IP-Subnetz abbestellt bei Hetzner, weil, wie gesagt, die Anlage war dann einfach tatsächlich zu groß für die Zwecke, die es dann noch erfüllen musste. Und dafür mussten dann natürlich auch, wie es halt bei so einer Virtualisierungslösung ist, auch ein paar VMs verschoben werden oder abgebaut werden. Und ich habe tatsächlich einige abgebaut.
Nach verschoben.
Also manche habe ich verschoben und andere habe ich gedacht, ach komm, die gibt's schon so lange, die Maschine. Und sie ist auch noch ein Debian Stretch. Das braucht man doch nicht mehr.
Die Applikation, Systeme, die kann man abschalten, weil die sind ja schon so alt.
Ja genau, die sind alt. Das ist auch sogar praktisch, weil da muss man sie nicht mehr updaten. Und die eine Sache, die da drauf läuft, die man vielleicht noch bräuchte, die ziehe ich um. Aber ich habe vergessen, dass da noch was drauf läuft, was wir vielleicht bräuchten.
So stelle ich mir vor, funktionieren große Firmen. Ja,
ja,
also, ja dieser Typ, der ist so alt, ja, der ist so lange schon bei uns, der kann ja nichts Wichtiges machen. Und das eine, was er macht, da irgendwie diese Exit-Tabelle, das gehen wir in so einem Schnitten, dann ist fertig. Stellt hier raus, er macht alles.
Ja.
Tja, Ingo, willst du vielleicht den Server wiederholen oder ist es jetzt vorbei einfach?
Na, ich könnte den Server schon noch wiederholen, aber ich meine, es ist ja nur dieser eine Icecast-Prozess. Ich glaube, ich lege den eher woanders hin. Ich muss die Config nochmal. Also ich habe ja diese Maschine eingemottet tatsächlich. Ich hätte die jetzt auf meiner Festplatte, ich habe auch die Config davon noch. Ich könnte das Ding jetzt schon nochmal hochziehen, aber nicht innerhalb der nächsten paar Sekunden. Das ich hätte
so
die jetzt,
schnell dann du auch jetzt, wieder nicht, ja. Oder was?
Nee, sie ist eingemottet. Ja, sie ist jetzt nicht mehr, sie ist nicht nur einfach ausgeschaltet, ich habe sie schon einfach eingemottet. Weil ich gedacht habe, dass wenn man mal was braucht, dann kann man sich das dann schon nochmal zusammen kopieren und wieder starten. Aber ich brauch's bestimmt nicht wieder. Man hätte es auch gleich löschen können. Eigentlich wäre es noch cleverer gewesen, es gleich zu löschen, nach dem Motto, nee, das wirst du nie wieder brauchen, aber ich bin ja dann auch doch noch so ein Jäger und Sammler und Backup aufheben und so. Und jetzt war es vielleicht gar nicht schlecht, dass ich das so gemacht habe, aber sie ist halt schon eingemottet.
Tja.
Doch, doch.
Das heißt, nächste Sendung dann wieder normal über Dark
Eye Sendung
Stream.
Dann, genau, aber wahrscheinlich werde ich das auf eine andere VM legen, weil ich hatte so viele VMs auf den Es waren tatsächlich fünf Hetzner-Server. Jetzt sind es noch drei. Genau, wir haben, also ich habe geschrumpft.
Ja, wenn du mir sagst, was die Config ist, bekommen wir das bestimmt hin.
Das ist, ja, das ist kein Ding. Also ich meine, so eine Dark Ice oder Icecast Config ist relativ easy. Da steht halt nur drin, wie heißt der Mount Point und wie ist das Passwort dafür. Und dann kannst du noch so ein Admin-Interface-Passwort hinterlegen und mehr gibt's eigentlich nicht. Das ist jetzt, wenn du nicht irgendwie fancy Sachen willst, wie jeder, der sich erst connected, kriegt irgendein Intro zu hören und irgendwelche Weiterschaltungen, wenn dieser Stream nicht da ist, dann geh woanders hin und so. Wenn du sowas alles nicht brauchst, dann, ja, dann ist das eine relativ einfache Icecast-Config. Genau.
Okay, aber das heißt, du weißt, was wir hier machen müssen.
Ich weiß, was wir machen müssen und ja, bis zwei Minuten vor der Sendung war mir nicht klar, dass das da noch drauf läuft. Das war eher die Krux an der Geschichte. Aber wie gesagt, die anderen Dienste, die darauf laufen, habe ich seit Jahren nicht mehr gebraucht. Eine Sache davon habe ich weggezogen, weil ich gedacht habe, oh, na, das könnte vielleicht, bräuchte man vielleicht noch. Und den Rest habe ich gedacht, komm, das kann weg. Aber dass der Eiskaster läuft, das habe ich nicht gesehen.
Das finde ich unfortunate, ja. Aber
ja.
Konnte
niemand wissen.
Sei dir vergeben.
Wie gesagt, aber dafür habe ich jetzt eine Debian Stretch Maschine, wir kommen ja gleich noch zu Debian oder irgendwann später in den News, eine wieder Maschine abgelöst, wenn auch ein bisschen hart, und habe jetzt nur noch ein Debian Stretch am Laufen. Das muss dann auch noch aktualisiert werden, aber das war's dann, glaube ich. Ja, stimmt, das ist nur noch die eine, ja. Genau. Ich hatte zwei, jetzt habe ich nur noch eine. Und das ist ja auch schon kritisch, die Sachen noch zu betreiben.
Ja.
Gut, haben wir noch mehr Blast from the Past oder wollte mich jetzt noch weiter auslocken wegen meinem Fauxpas hier?
Ja, mit Nixos wäre das nicht passiert. Wollte ich.
Wieso? Warum wäre das dann nicht passiert, wenn ich da Sachen abreiße?
Weil du gemerkt hättest, was dieses System macht und nicht so, oh ja, ups, in etc. bla bla bla, welcher Trash, der sehr, sehr wichtig ist.
Ja. Zu Nixos kommen wir auch noch. Keine Angst.
Zu Nixos oder zu Versprechen?
Unterschiedliche Sachen. Beides.
Ja.
Gut. Dann reden wir noch kurz über Backup, genau. Und zwar habe ich eine Ergänzung zu unserer Backup-Diskussion. Und zwar bin ich über das Tool Copia gestolpert, was mir völlig unbekannt war bis zu dem Punkt. Und es wurde mir auf Mastodon zugespielt von der lieben Sandra. Und das ist ein sehr cooles Tool für Leute, die Backup machen wollen und sich eben nicht mit Command-Line-Box Konfiguration auseinandersetzen wollen. Ist Open Source und für alle Betriebssysteme verfügbar. Das heißt, man kann auch, wenn einem mal wieder irgendwelche Windows-Boxen angetragen werden, oh, ich würde dir gerne Backup, aber ich weiß nicht wie, dann muss man nicht mehr den Leuten irgendwas aufschwatzen, dass sie irgendwas kaufen müssen, was ich unglücklicherweise in den letzten Jahren das öfter mal getan habe, weil mir einfach keine besseren Alternativen bekannt waren und ich auch keine Lust hatte, für Windows was zu suchen, gebe ich ja zu. Aber jetzt kenne ich Copia und bin da sehr froh drüber. Das Schöne ist, es ist von meinem Verständnis her sehr ähnlich zu Borg Backup, das heißt, erstmal musste ich mich nicht umgewöhnen. Und die GUI ist sehr selbsterklärend. Tut, was es soll, von dem, was ich bisher gesehen habe. Und das Coole ist, dass man die Backups genauso wie bei Borg auch mounten kann und dann sich die Datei, die man haben möchte, daraus sammeln kann.
Okay.
Genau.
Ja, und also auf der anderen Seite,
man muss auch nicht mounten, man kann es auch in der GUI machen. Ja.
Also im Endeffekt ist es wie Borg, bloß mit GUI. Und das für Mac, Windows, Linux.
Irgendwie schon. Ich hätte mich jetzt nicht getraut, das so zu formulieren, weil da bestimmt ist irgendwas anders. Aber
ja, natürlich. Aber ja. Die Funktionsweise im Hintergrund ist ähnlich. Also egal, ob das jetzt Borg oder Rastic ist. Also schreibt halt auch irgendwelche Chunks irgendwo hin, macht auch Deprecation und solche Geschichten.
Ja, genau. Man kann Policies definieren also mit Include,
Exclude. Es ist nicht so wie...
Ja.
genau, ist nicht einfach so ein R-Sync irgendwo hin. Wir hatten ja, glaube ich, auch in den Kommentaren oder so die Diskussion, ja, ich mache das lieber mit R-Sync, weil dann komme ich halt da direkt hin an die Files. Und genau. Ja,
das sind auch die Leute, die irgendwie Warlock-Messages haben. Anstatt
ja,
das Journal. Ich sagen. Sorry.
Ja, ist aber auch gut. Also,
ja, ja, man Warlock Messages, Warlock Syslog, ist doch super.
Warlock Syslog, Bestlog.
Ja, genau, ekelhaft.
Ja, ist alles dieser neumodische Scheiß, gehen wir weg damit.
Ja. Du kannst übrigens, wenn du einen Journal-Ordner von einem anderen Computer kopiert hast, kannst du einfach journalcts-d und dann den Ordner, kannst du das Journal von dem anderen System laden. Was ich sehr nice fand, was ich letztes Jahr rausgefunden habe.
Echt?
Ja. Oder mal wieder. Ich glaube, ich habe es gefunden und dann wieder gefunden.
Habe ich tatsächlich auch noch nie gebraucht, aber ja.
Ja, genau. Also wenn du quasi ein Backup hast von einem anderen System und dann sagst du, oh ja, ich kann die aber gar nicht lesen, diese Logs, dann kannst du es mit minus groß D machen. Ich schreibe das mal irgendwo dazu. Oder? Hm.
Nochmal kurz zurück zu diesem Copia. Was gibst du da dann als Target an? Einfach ein SSH oder brauchst du da eine Serverkomponente oder?
Bei Copia, ja. Das kann alles. So wie sich das gehört, das kann einfach alles. Ja,
das ist everything.
Bei Bedarf, ja. Bei Bedarf auch auf deine Kaffeemaschine, wenn die denn SSH hat.
Hat sie?
Ich habe es bei mir mit dem NAS ausprobiert. Ich habe einfach das Network Share benutzt. Das hat funktioniert, also dementsprechend funktionieren externe Festplatten genauso. Und von dem, was ich gelesen habe, das habe ich aber nicht ausprobiert, gibt es eben auch so die übliche Netzwerkkonnektivität. Du kannst auch ein S3-Bucket sichern. Das ist
ja, habe ich nicht, aber ja.
Doch, S3 habe ich ganz viel. Deswegen habe ich ja letztes Mal auch gesagt, ich muss RESTIC nehmen, weil das Borg halt nicht kann. Für Borg brauchst du halt auch auf dem Server immer diese Gegenkomponente, da muss halt auch Borg installiert sein. Ja. Und das scheinst du hier bei Copia nicht zu brauchen. Also auch, weiß ich nicht, kann, glaube ich, auch irgendwie deine Kubernetes-Sachen oder sowas mitsichern und ist auch, weiß ich nicht, ob es gesponsert ist, aber zumindest die Infrastruktur ist hier gesponsert von teilweise von Veeam. Das ist ja auch so eine große kommerzielle Firma, die irgendwelche Backup-Lösungen macht. Ich weiß nicht, ob die gesponsert sind davon oder ob nur hier die Infrastruktur gesponsert ist, keine Ahnung. Aber das habe ich jetzt ganz unten im Dings gesehen. Weiß nicht, ob die da irgendwas mit dazu zu tun haben. Ja. Aber ansonsten sieht es erstmal ganz cool aus. Wenn man eine GUI braucht, dann ist das bestimmt nett. Ansonsten tun es natürlich auch Borg und RESTIC und oder RESTIC. Es gibt
kann das
auch
Windows?
Für die
RESTIC? Und Borg? Machen die Windows? Weil das ist eigentlich das, was ich jetzt gerade anschaue, weil das ist tatsächlich echt auch so ein Problem, was ich immer wieder habe, so Leute mit so Windows-Rechnern, wo man dann sagt, ja, so mach ein Backup und dann so wie? Und dann so weiß ich nicht.
Dann doch nicht.
Dann doch nicht, naja. Nicht mein
dann
Problem.
Klick doch einfach diese Linux-Abteilung da an deinem Windows und dann geht doch da alles, was auf Linux geht oder fast.
Ja, aber das ist dann auch schon wieder so ein Gebastel.
Ja.
Und wenn du einfach
alles immer ein Gebastel.
So eine App installieren kannst.
Ja, nee, ist wahrscheinlich gut. Ich habe den Anwendungsfall bisher nicht, aber ja. Dann Copia, wenn man das braucht.
Ja, schauen wir das mal an. Ah, hier steht Save Snapshot to Cloud Network or Local Storage, also Amazon S3 oder halt S3 kompatibel, Azure Blob Storage, Backblaze B2, Google Cloud Storage, any remote server or cloud storage that supports WebDAV oder
dann kannst
SFTP.
Du auch dein Nextcloud sichern.
Ja, oder SFTP Server.
SFTP, also nicht SSH, sondern muss
SFTP sein.
Ja, ist aber bei den meisten SSH Demons ja an, wenn du es nicht explizit ausmachst, glaube ich.
Kann man nicht, ja.
Wenn du einen Debian Stretch hast oder so, dann nicht, aber so prinzipiell.
So ein Wheezy oder so ein Debian Wheezy.
Sowas Neues, nee, Woody. Da drunter, oder da drüber mache ich nichts.
Ja. Fair enough.
Okay. Old. Genau. Ich, wie gesagt, ich habe ja heute schon Update gemacht und dann auch gleich gesagt, sie sind jetzt auf old, old stable. Ich gedacht, so ein Scheiß. Ja, wir gehören wieder zum ganz alten Eisen hier. Dann haben wir jetzt noch Borg Backup 2. Was ist Borg Backup 2? Was ist das besser, neuer? Also wahrscheinlich schon, aber neuer auf jeden Fall.
Das ist vor allem noch nicht fertig, oder?
Das ist genau, es ist quasi Beta-Version, aber jetzt quasi, dass man es schon benutzen kann. Soweit ist es auf jeden Fall.
Ja. Was ist es anders? Was macht es anders?
Warum nicht mehr kompatibel zu Borg Backup 1 Repositories, das habe ich verstanden.
Okay, das ist natürlich schade.
Das ist ein cooles Feature, ja? Erzähl mir mehr.
Aber du kannst Borg Transfer machen, damit du die alten auf die neue Version bringst.
Wow.
Ja, better, more, modern, faster crypto. Added retries for input files if there's a read error. Repos are faster, safer and easier to deal with. Multi-repo improvements. Und ja, keine Ahnung, ist bestimmt besser. Kannst added, irgendwelche Commands removed und irgendwelche neuen Commands dazugekommen, keine Ahnung. Ist bestimmt gut, also ich schneller, weiter, besser, ist
geil.
Auf jeden Fall gut.
Aber, ja. Gut, aber gibt jetzt nicht irgendwie das Killer-Feature. Also natürlich, wenn es schneller ist, ist es schon mal gut, aber ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, okay, wir müssen alle direkt wechseln. Sozusagen.
Ja, ich weiß nicht genau, also ich glaube quasi, weil die Krypto erneuert ist, kannst du dann, ist dann nicht mehr so gut abwärtskompatibel oder so. Aber es ist natürlich schon Panne, also wenn es quasi keine krassen, super coolen Features gibt, dann die Kompatibilität zu brechen.
Gut, wenn es more secure oder so.
Ja, aber pff.
Okay, also sie schreiben hier, by doing a breaking release, we could do fix a lot of long-term issues. Ja. That could not be easily fixed. Also scheinbar
and introduce schon a couple of long-term issues.
ja.
Open doors for new features. Okay. Na gut. Mhm. Sind wir mal gespannt. Vielleicht hat es ja auch schon mal jemand ausprobiert und kann mal sagen, warum das dann jetzt besser ist.
Ja.
Okay. Dann freuen wir uns auf Borg 2, wenn es dann irgendwann mal fertig ist. Bis dahin trauern wir vielleicht mit unserem Toten der Woche.
Oh.
Toten der Woche sogar.
Mehrere. So viele Tote der Woche.
Ja.
Ich fange
eigentlich
zwei.
Schon wieder
nur zwei.
Ach so. Naja, Gott sei Dank.
Hier der obligatorische Tollenfreak-Artikel.
Ja.
RABG. Also Leute, die es kennen, die trauern jetzt natürlich. Leute, die es vorher nicht gekannt haben, ist leider zu spät. RABG war eine von den großen Torrent-Seiten, ja. Also neben Pirate Bay und okay. Gibt es noch andere Sachen, wo man überall hingehen kann, wenn man auf Torrent Freak einmal schaut. War RABG einer von den großen und die haben jetzt quasi gesagt, dass sie aufhören. Also es ist quasi, ist nichts passiert oder so, sind nicht irgendwie gebastelt worden oder irgendwas, sondern quasi in dem Abschiedsbrief steht drin, dass sie quasi intern viele Probleme hatten jetzt mit Corona und mit dem Ukraine-Krieg und mit allen Sachen, dass sie quasi keine Ressourcen mehr haben, das Projekt weiterzuführen. Traurig.
So sad.
Tja.
Und hier sind wir jetzt.
Jetzt müssen wir alle
andere Sachen benutzen, ja.
Oh no.
Aber wahrscheinlich wird sich schnell ein Nachfolger finden, wie bei diesen ganzen Sachen immer. Aber es ist natürlich schon schade. Es ist jetzt so wie, was war eins von den anderen großen, der Demonoid oder so. Das ist quasi in dem, auf der Ebene. Gibt es Demonoid immer noch? Ich weiß gar nicht. Ich habe es gerade geraten.
Weiß nicht.
Genau. Da gibt's immer noch. Vielleicht ist es aber ein Ersatz. Nee,
Dabei haben wir doch jetzt alle Netflix gekündigt und müssen wieder was anderes gucken.
Ja, das stimmt. So. Ich weiß nicht genau. Also bei Netflix sieht's wohl so aus, als würde deren Rechnung aufgehen.
Fand ich auch interessant, ja.
Also mehr Leute abschließen, oder was?
Ja,
genau, das ist so. USA.
das am Ende quasi okay ist für die, also dass sie jetzt quasi gesagt haben, okay, wir haben es jetzt eingesetzt, dass man sein Passwort nicht mehr scheren darf. Die ja. Leute, also es haben quasi mehr Leute es gekündigt als nicht gekündigt, als dass sie es kündigen wollten. Das heißt, am Ende ist es aufgegangen und sie sind im Netto jetzt ein Plus, würde ich sagen. Also das, was sie in ihrem Artikel geschrieben haben von Netflix im Sinne von Abschlüssen von neuen Registrierungen. Und das ist natürlich schade.
Schade.
Ja. Ja, aber schade, ich meine, also ja, also warum soll auch etwas anderes passieren?
Das stimmt.
Also die meisten Leute.
Naja, weil es sich für bestimmte Personengruppen tatsächlich einfach nicht mehr lohnt. Also weil
ja, aber
hast du dir vielleicht mit zwei Freunden das geteilt und jetzt, weiß ich nicht, für dich alleine irgendwie 15 Euro im Monat zu zahlen, finde ich halt, ja, finde ich halt viel.
Ja, es ist viel, aber du kannst dir das halt leisten, das ist das Problem. Und die meisten
einige
Leute
können sich das leisten, andere nicht, oder wollen
ja,
nicht
aber die
leisten,
meisten
ja.
Leute können sich das halt irgendwie leisten und dann
ja,
klar verlierst du ein paar, die sich das nicht mehr leisten können. Das aber so overall gibt es vermutlich viele, die sich das eigentlich leisten können, aber halt einfach sich das sharen und dann sagen, ja, dann zahle ich es halt irgendwie selber.
Ja, mit dem leisten können ist immer so ein bisschen schwierig, oder? Ich meine, klar, du tauschst nicht gerade die Scheibe Brot gegen Netflix-Abo. Aber auch wenn du es dir leisten kannst, also wenn es dich nicht in die Miesen treibt, kann es ja oft so sein, dass diese 17 Euro im Monat woanders besser aufgehoben werden als bei Netflix.
Ja, darum mehr torrenten. Oder was ist unser Aufruf hier genau?
Nein.
Passt auf eure Finanzen auf.
Passt genau. auf eure Abos auf. Passt auf eure ich bin, Abos auf. Ich, torrenten ich, ist...
Genau, gut. Rechnet das
könnte
mal durch.
Auch teuer sein.
Ja, ich mag halt keine Abos. Es sind so viele Abos, die dir das Geld aus der Tasche saugen.
Das Problem ist, funktioniert, also ich meine auch Adobe zum Beispiel. Ich meine, ich bin absolut kein Fan davon, dass sie ihr Photoshop-Zeug und Lightroom irgendwie auf Abo umgestellt haben. Aber ich habe halt ein Adobe-Abo.
Ja, und man will halt Fotos in Lightroom entwickeln. Ja, natürlich.
Und
aus Firmensicht.
Ich zahle das halt und es funktioniert halt. Sie haben noch nie so viel Geld verdient. Also.
Ja, aus Firmensicht ergibt es ja auch total Sinn. Das finde ich jetzt natürlich. Die haben noch nie so viel Geld verdient wie noch nie. Die hatten, glaube ich, auch noch nie Schwierigkeiten, Photoshop und Lightroom weiterzuentwickeln. Das ist halt so, die hätten es nicht nötig gehabt. Andere Firmen haben es nötig, auf so Modelle zu wechseln, damit sie überleben können. Ja, ist schwierig.
Ja, also ich meine...
Also das wundert mich zum Beispiel bei so Independent-Software-Entwicklern wie, weil es ein Tool ist, was ich jeden Tag nutze, der Typ, der Money macht für den Mac. Die Software habe ich einmal gekauft und benutze die jeden Tag. Und trotzdem scheint er irgendwie mit dem, was er an Einnahmen hat, auszukommen. Das finde ich dann auch beeindruckend, obwohl es eine Einmalkaufsoftware ist. Das ist schon ein deutlicher Kontrast zu den ganzen Firmen, die meinen, ah, wir können noch mehr aus dem Markt rausholen, wenn wir ein Abo-Modell aufgleisen.
Ja, wobei ich tatsächlich auch schon bei einigen das Abo-Modell sozusagen, also umgestellt haben, dann die Software eben nicht mehr verwende. Also ist halt einfach so.
Ja, ja.
Das muss man halt für sich dann selber entscheiden, ob man das machen will oder nicht, ob man sich da reinzwingen lässt oder ob man ja lieber dann eine andere Software kauft. Also ich meine, kannst ja auch statt Adobe, weiß ich nicht, wie heißt die, Affinity Dark oder sowas nehmen.
Affinity, ja, oder Darktable.
Also Affinity, wenn du was kaufen willst oder natürlich, wenn du es Open Source willst, Darktable oder Raw Therapy oder was auch immer, ja genau.
Ja.
Also gibt ja die Option.
Ja, man kann auch
aber
Photoshop torrenten, so ist es nicht.
Ja. Wie abschweiffreudig sind wir denn heute? Total, oder?
Sehr.
Also
total, aber irgendwann.
Also es geht
gar nicht. Wir müssen dann einfach am Schluss nochmal ein bisschen zusammenkürzen. Aber aktuell.
Genau, ich schneide das zusammen dann.
Ja. Wenn du auch die Adobe's Lightroom Abo da hast, dann hast du wahrscheinlich ja auch die Möglichkeit, die Photoshop Beta zu laden. Hast du das mal gemacht? Felix? Das, was Adobe jetzt in Photoshop eingebaut hat mit generativer Bilderzeugung, das sind krasse Feature. Das ist einfach
ja,
das was sie...
Das interessiert mich nicht. Also brauche ich okay. nicht.
Nein, das genau, man braucht es nicht, aber es ist krass, das zu benutzen. Weil die haben halt das, was wir an anderer Schiene bei den Sprach- und Bildmodellen jetzt hinter Prompt Engineering sehen und was relativ aufwendig ist, relativ für Normalbenutzer, für uns nicht mehr, aber relativ aufwendig ist, dass du da zu schönen Ergebnissen kommst, hat Adobe hinter eine UI gepackt, die von den Designern jeden Tag benutzt wird und in 3 Sekunden dir in ein Bild eine perfekte Fotomontage reinpackt.
Ja.
Das ist ein krasser Switch und das senkt einfach diese Barriere dafür, dass du irgendwie nur noch so Montagen präsentiert bekommst und dich bei jedem Foto fragen musst, kann das sein? Ist da irgendwas unstimmig dran? Und
sollte man eigentlich immer machen.
Ja, sollte man längst schon immer machen, genau, ja. Aber bisher war es immer noch irgendwie für einen Profi eine halbe Stunde Arbeit.
Ja, aber das ist vorbei. Es lügt alles, das Netz lügt.
Damit überall. Um für die Hörer das vielleicht nochmal kurz plastisch zu machen, also kurz zu beschreiben, mit den neuen Features im Photoshop markiert man einen Bereich und sagt, dann geht ein Pop-up auf und fragt nach einem kurzen Prompt und dann kann man reinschreiben, platziere mir hier eine Eidechse. Mal angenommen, man hat ein Gartenbild. Und dann platziert Photoshop da eine Eidechse aus ihrem Bildkatalog und passt Schattierungen, Formen, dann, je nachdem, was du an Untergrund hast, passt das an, sodass das wirklich gut eingebaut aussieht. Und das kriegen die in sehr vielen Variationen hin. Womit sie auch werben ist, dass du die Hintergründe, dass wenn du einen Himmelhintergrund hast, dass du mal kurz eine Berglandschaft einziehen kannst und sowas. Mhm. Was fällt natürlich für jemand, der das Foto kennt oder den Kontext kennt, fällt das sofort auf. Aber es ist schon sehr beeindruckend, wie übergangslos die Technologie von Adobe das hinbekommt.
Ja, also jedes Produkt, was demnächst auf den Markt kommt, hat irgendwas mit AI drin. Selbst hier Nextcloud 5.
Ja, aber die Sache ist, wenn es quasi AI. Sich gut integriert ist, habe ich ja überhaupt gar kein Problem mit. Aber wenn es quasi so ein Quatsch-Feature ist, dann braucht man es halt nicht. Aber wie gesagt, bei Adobe kann ich mir das schon auch vorstellen.
Ja, und bei Nextcloud hat ziemlich Lorbeeren dafür bekommen, dass sie diese Features eingebaut haben für die Sprachbearbeitung. Was haben sie da
eingebaut?
Ich habe es leider nicht geschafft, mir das anzugucken. Ich wollte mal die Präsentation durchschauen, bin heute aber leider nicht dazu gekommen.
Siehst du, ich habe mir nur noch abgespeichert, dass sie da, ich glaube, jetzt bin ich auf ganz dünnem Eis, ich glaube, es hatte was mit der Textsuche zu tun und der Texterkennung in Dokumenten, aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch dann auf der anderen Seite, dass ich mir gemerkt habe, dass sie in verschiedenen Berichten dafür Lob bekommen haben, dass sie da auch Mitbewerbern voraus sind.
Und es läuft halt wieder auf deinem eigenen Server und eben nicht irgendwo in der Cloud. Also du gibst nicht Daten weg, wenn du es selber hostest. Ja.
Aber dann brauchst du, wenn du quasi so ein Diffusion-Modell laufen lassen willst, dann brauchst du ja schon einen Computer, der eine echte Grafikkarte hat. Oder?
Ich glaube, das Level von AI, das Diffusion-Modell macht Nextcloud nicht.
Ich glaube, ja, also das war jetzt hier einer von den Hub 4 blablabla Dingern drin, aber ich weiß nicht genau, wo das herkommt.
Du kannst es externe machen, dann kannst du sowas mit reinnehmen, aber ich glaube, wenn du selber haust, musst du
irgendwas anderes. Work with AI. ChatGPT Text Generation. Ja.
Also ich habe hier auch einfach erster Google-Link und da ist halt auch Image Generation based on Prompt.
Ja, aber die Frage ist halt, ob sie dann sich integrieren in OpenAI, Dolly 2 oder Bing.
Ja, aber das Ding ist ja, dass das genau lokal passiert, oder?
Nee. Also wenn sie da schreiben, wo ist ChatGPT, dann ist das nicht lokal, weil das ChatGPT ist quasi ein Markenname, oder?
Wobei du kannst ChatGPT, glaube ich, auch einkaufen und deine eigenen Produkte einsetzen. Aber da steht,
for those looking to use external online AI services.
Genau.
Ja. Und das andere ist das, was integriert. These integrations are running entirely on the Nextcloud server and are completely optional.
Tja, Ingo muss da mal nochmal nachliefern.
Ja, Ingo muss da mal eine.
Da steht auf jeden Fall AI Image Generation in Klammern Stable Diffusion. Und Stable Diffusion ist für mich dieses Ding, wo du eine Grafikkarte brauchst.
Ja, also ich glaube, du brauchst eine Grafikkarte, ja? Weil es läuft halt bei dir.
Du hast ja normalerweise keinen Server und eine Grafikkarte oder schmeißt es dann kurz den Home-Server an.
Du kannst, also ich nehme an, wenn du halt keine Grafikkarte hast, ja, dann sind diese Features halt ziemlich scheiße zu benutzen, aber die Features sind jetzt da und es gibt Server mit Grafikkarten für genau diese AI-Workflows
mit aber noch nicht für Grafikkarten. Cloud.
Ja, also
doch. Warum das geht? Ich finde das schon okay, die Technologie auszureizen und mal auszuprobieren, also, ob sie da passt.
Das Image Generation sehe ich jetzt auch vielleicht nicht unbedingt, aber zum Beispiel Call Transcripts and Recorded Video Calls.
Das ist gut, das ja.
Das klingt schon sinnvoll.
Ja, das kannst du ja mit Whisper machen. Dafür brauchst du tatsächlich keinen Computer, der ja diesen Grafikkarten-Shit macht.
Ja,
ja, aber trotzdem, wir machen das ja auch nicht. Wir machen ja quasi unsere Shownotes. Nee, nicht damit, sondern nur quasi das andere Ding. Genau, ich jag das da durch und die Files liegen da irgendwo. Ja, genau.
Genau, aber es rendert ja auch ein paar Stunden rum. Also du wirst ja jetzt auch nicht das ohne komplett ohne CPU und so Power betreiben können.
Würde das auch mit Grafikkarte schneller gehen? Das würde auch mit Grafikkarte schneller gehen, oder?
Ja, prinzipiell schon, aber dann musst du es quasi, also du musst dich darum kümmern, dass es dann schneller wird. Also es ist quasi, wenn du normal Whisper nimmst, dann macht es nicht direkt mit CUDA. Aber es kann auf jeden Fall viel, viel schneller sein, wenn du einen Computer hast mit Grafikkarte.
Ja. Du musst natürlich auch auf der Grafikkarte dann laufen. Nur weil die Grafikkarte da ist, du musst sie dann schon brauchen. Das sehe ich schon ein.
Ja, ja, genau. Aber ja, prinzipiell kann es schneller sein, wenn du eine Grafikkarte hast. Wenn du eine Nvidia-Grafikkarte hast.
Ja.
Na, siehst du. Ja. Naja. Ja, muss man mal ausprobieren. Nextcloud Hub 5 kam jetzt, kam es heute? Heute, ne? Und ja, ob man die AI-Features dann benutzt oder nicht, ist erstens jedem selbst überlassen und zweitens, genau, musst du halt wahrscheinlich die entsprechende Hardware haben oder dann doch wieder irgendeinen Drittservice benutzen und das muss auch wieder jeder selber wissen. Ich meine, das ist ja eigentlich das Coole an Nextcloud, dass ich halt meine Daten unter meiner eigenen Kontrolle habe, auf meinem eigenen Server. Oder zumindest bei jemandem, dem ich mehr vertraue als Google, Apple, Microsoft und Co. Von dem her, joa. Gut, haben wir Nextcloud 5 auch noch abgearbeitet. Können wir das hier auch noch mit reintun. Und dann sind wir jetzt beim Untoten der Woche oder haben wir... Nee, wir sind immer noch beim Toten. Nee,
wir sind noch beim Toten. Wir haben noch Reddit. Reddit ist hier.
Das wollte ich auch gerade rein.
Genau, ja. Reddit ist irgendwie, also
halbtot.
Genau, was ich dazu sagen kann, ist, irgendwie wollen sie vielleicht API abstellen für Third-Party-Clients. Und dann haben ganz viele Leute gesagt, das ist scheiße.
Ja, sie wollen Geld dafür haben, viel
aber
Geld.
Wollen sie Geld haben.
Sie wollen unendlich viel Geld.
Sie wollen viel, viel Geld haben.
Ich habe es nicht gelesen, es interessiert mich nicht. Ich habe herausgefunden, es interessiert mich einfach nicht. Wenn Reddit morgen weg ist, es interessiert mich nicht.
Oh.
Das ist mir einfach egal. Reddit kann sterben gehen.
Boah,
von mir aus.
Was bist denn du für ein Hater?
Ja, es
echt? Und welche Hasser werden irgendwas hassen können, echt?
Ich weiß nicht, wann ich... Also, seid ihr oft auf Reddit?
Manchmal.
Aber nee, oft nicht. Ist übertrieben, aber verglichen mit anderen Plattformen vielleicht dann schon oft. Weil ich bin da
lieber, würde ich sagen. Lieber als auf Twitter zum Beispiel.
Ja, es ist vor allem so herrlich themenbezogen. Wenn ich irgendwie nochmal lesen will, was geht denn eigentlich gerade im Kontext von dem 3D-Drucker, den ich habe, weil ich da einfach selten zu komme, reinzugucken, dann gibt's da ein Subreddit, wo ich reingucke und dann kriege ich ein bisschen Input, kann auch ein bisschen Modelle gucken, was andere Leute gerade so treiben und so. Das ist einfach cool, so thematisch gebündelt zu einem Dings was zu bekommen. Es funktioniert sicherlich nicht mit allen Themen. Hier für das Smart-Home-Zeug, der Subreddit zum Beispiel, das finde ich nicht gut, das macht keinen Spaß, da ist das kein X-Forum viel besser. Ist aber leider ein Forum, das ist viel klobiger. Also Reddit ist außerdem auch leichtgewichtig, um da reinzugucken. So, gerade mit dem Tool, was sie jetzt ausgesperrt haben. Wie hieß es, dieses eine sehr beliebte, wie hieß es? Das Tool.
Ja, das, was die ganze Aktion hier auslöst.
Weiß ich nicht.
Ja, keine Ahnung. Klobi, nee, irgend sowas. Ach, Klobi.
Apollo.
Vergessen.
Apollo.
Apollo.
So ähnlich wie Klobi, würde ich sagen.
Ja, wir können die Sendung, ich schreibe das mal als Vorschlag für Sendungstitel.
Klobi, der Reddit.
Würdest du schreiben?
So behindert ich. So bescheuert ich. Mein Gott, ey.
Ja, Klobi, der Reddit-Client. Klobi war mein Lieblings-Reddit-Client, bevor dieser andere da...
Genau. Der andere kam.
Bevor dieser Apollo kam, habe ich immer Klobi benutzt.
Klobi.
Um auf Reddit zu surfen. Was man halt so macht.
Ja.
Man ist allein zu Hause, am Rechner, macht Klobi auf, surft ein bisschen in Reddit rum.
Macht's wieder zu. Keine Werbung gesehen. Sehr schön. Ja. Bester Client.
Ja. Ist der in Go geschrieben oder in Rust?
Klo ist er geschrieben.
Closure oder so.
Genau.
Darum ja Klo-Beam.
Genau. Eigentlich ist in Lisp geschrieben.
In Lisp, Lisp. Mhm. Das ist bestimmt Lisp. Genau, ja, also was war es mit Klobi, Markus?
Ja, Apollo.
Apollo.
Apollo war das. Dass Apollo ein leichtgewichtiger Klein ist, womit das einfach sehr schön war, auf Reddit rumzusurfen.
Ja.
Und der ist jetzt tot, weil API
noch geblieben. Nicht, oder?
Doch. Ich glaube, die haben gesagt, machen Sie nicht weiter, wir gehen. Tschüss.
Ja, wenn sie davor 0 ja, Euro verdient haben und dann noch dafür Geld bezahlen müssen, jetzt 1,2 Millionen, was sie gesagt haben. Ist ja schon mal eine Ansage.
Ja, ist traurig.
Jo. Ja. Und was passiert jetzt? Warum sind sie jetzt tot? Also,
ja. Reddit ist natürlich jetzt tot, weil sie haben die Community kaputt gemacht. Das ist, haben andere Firmen vorher auch schon erfolgreich hinbekommen. So funktioniert das Internet. Google, wenn sie merken, sie müssen sich um Menschen kümmern, nicht um Technik, dann macht Google normalerweise Dienste zu. Das ist relativ Bailout. Konsequent. Ja. Ja, und genau. Andere machen einfach die Communities kaputt. So wie wenn Yahoo Flickr verkauft und irgendwer Flickr kauft, dann wird die Community kaputt gemacht. Oder wenn Tumblr verkauft wird, dann stellt irgendwer fest, diese ganzen nackten Körper da auf den Bildern, die sind inkompatibel zu unserem Werbemodell, wir machen mal die Community kaputt. Das ist das Internet. So, und was muss das Internet tun, um damit klarzukommen? Das muss freie Alternativen bringen. Und die Alternative zu dem ganzen Elon Musk Absurdium war ja, dass Mastodon endlich mal die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es längst verdient hatte. Und im Fall von Reddit ist es jetzt, ich habe hier ins Pad geschrieben, Feddit, aber Feddit ist tatsächlich nur ein Server, Feddit.de, und der läuft auf Lemmy. Und Lemmy ist eine Software, die komischerweise sehr Reddit-ähnlich ist.
Komischerweise. <überraschend.
lacht> Okay.
Und sieht sehr interessant aus.
Lemmy.
Ein Link-Aggregator für das Fediverse. Also es hat als Link-Aggregator angefangen.
Mhm. Und genau. Lemmy ist dann...
Ist eine selbst gehostete Plattform zur Sammlung sozialer Links und zur Diskussion.
Okay. Muss man das jetzt ausprobieren, würde ich sagen. Wie ist es?
Join Lemmy. Joinlemmy.org. Da gehen wir jetzt alle hin. Instances.
Lemmy.
Ich bin heute leider nicht dazu gekommen, nachdem ich darüber gestolpert bin, da mal überhaupt reinzugucken. Mich würde interessieren, wie das mit der Federation, wie gut das funktioniert. Also ist dann sozusagen jeder Lemmy-Server ein Subreddit oder was ist die Idee dabei? Und kann ich
mit meinem Jet Social da mitspielen? Das ist ja auch meine Frage eigentlich. Schon, oder?
Ja, es ist ein Fediverse. Irgendwie müsste das gehen.
Lemmyversum hat aktuell 516 Instanzen und 15.500 Benutzer. Also es ist zumindest nicht das Mastodon, weil es ist schon ein bisschen anders. Also ich meine, das Netzwerk im Hintergrund wird auf dieselben Prinzipien zurückgreifen, aber du müsstest schon einen Lemmy-Server aufsetzen, um dann im Lemmyversum zu sein.
Aber wenn es doch das Fediverse ist, wenn die auch mit dem Federation-Protokoll reden, dann muss es doch eine Möglichkeit geben.
Stimmt.
In 10 Minuten
kann ich den Klobi Client dafür benutzen.
Eben, wenn man mal auf dieses View into the Fediverse-Bild guckt, ich schmeiß das auch mal ins Pad, damit es in den Shownotes landet. Und dann ist da ja schön das ActivityPub-Protokoll und dann hast du Mastodon, Microblogging, Mastodon, wie spricht man das auch? Pleroma und Miski in einer Ecke und in der anderen Ecke Lemmy, Friendica, Pixelfed, Hubzilla. So, und das heißt ja...
Aber Pixelfed ist ja, das kannst du ja auch mit deinem Mastodon-Account benutzen.
Eben, oder? Das ist ja auch ActivityPub, das ist alles das gleiche Protokoll. Also insofern muss es das schon geben, dass du da zwischen interagierst.
Wirst du wahrscheinlich mit deinem Account können, aber... Ich meine, die Darstellung ist ja bei diesen Lemmy anders. Von dem her.
Aber der Account
wahrscheinlich
müsste doch dann
schon der Account
kombinieren, oder?
Ich glaube schon, ja.
Ja, oder ob du auf deinem Mastodon einen Post machen kannst, der bei Lemmy als Kommentar zu einem Link, der da gepostet wurde, erscheint. So könnte ich mir das auch vorstellen. Aber wir, liebe Hörer, wir wandeln mal wieder im Nebel.
Wir haben und genau Angst, darum wird sich das Zeug halt nicht durchsetzen, weil nicht mal wir uns dafür interessieren, wie das jetzt wirklich funktioniert.
Genau. Und ach, wir komm, das ist unfair. Ich interessiere mich dafür. Ich bin nur nicht dazu gekommen,
ja, okay, du interessierst dich dafür, aber du kannst nicht jetzt während der Sendung eine halbe Minute auf die Seite schauen und sagen, wie es funktioniert.
Vielleicht kann man das liegt aber so nur daran, dass ich nicht gleichzeitig reden und lesen kann.
Hm. Vielleicht kann man so ein Sprachmodell bemühen hier und das sagt uns ja einfach, okay.
Wir können ChatGPT.
Ja, genau. Mit meinem Mastodon-Account auf Lemmy mich einloggen. Zwei Zeichen.
Ja, also einloggen kannst du, weil das steht hier bei Create a Post.
With a Lemmy account, you can Lemmy communicate with each other, with other compatible instances, even if they are not running on Lemmy. All that is necessary is that the software supports the same subset of Activity Pub protocol.
Ja. Also klar.
Also jein.
Ein klares vielleicht.
Ein definitives jein. Es muss dasselbe Subset of, von Activity Pub protocol sprechen. Jetzt und die Frage, ob Mastodon und Lemmy denselben Teil sprechen, keine Ahnung. Denselben Dialekt. Du musst denselben Dialekt von ActivityPub sprechen. Sonst
oh mein Gott.
Aber ja, theoretisch müsste es gehen, aber wie gesagt, du wirst jetzt halt nicht, da es halt eine andere Art ist. Das eine ist halt Twitter, Microblogging. Und das hier ist jetzt halt Reddit-mäßig, Diskussionsforen, ist halt schon ein bisschen
Leute,
anders.
Leute, ich rast aus, es gibt einen Lemmy für Magic the Gathering.
Alter, wie cool ist das denn?
Ich verstehe nicht genau, warum ist das was
also den Markus haben wir verloren. Der ist,
Also ihr habt gesagt, Lemmy. Ich soll mal kurz eine 30 Sekunden nachlesen. Oh,
wie cool.
Ja, aber also nicht hier über steht, Magic the Gathering.
Also das Sprachmodell sagt, ja, Sie können sich mit Ihrem Mastodon-Account bei Lemmy anmelden. Sie müssen jedoch einen neuen Konto auf Lemmy erstellen. Ich glaube es mal selber nicht. Genau. Und sich dann mit Ihrem Mastodon-Account anmelden. Ich weiß nicht, was das für ein Quatsch ist.
Also, hier steht auf jeden Fall, the Fediverse is the name.
Ich hoffe, das hilft weiter. Das
instances.
Ist auch sehr toll.
Instances. So, die wichtigste Frage allerdings, die wir noch beantworten müssen, bevor wir zum nächsten Thema ist, woher kommt der Name?
Lemmy. Von Lemmingen?
Ja.
Keine Ahnung. Von den Lemmingen?
Vielleicht.
Also ansonsten.
Lemmings? Sind das nicht diese Tiere, die sich nachlaufen oder so?
Ja, vielleicht vom Client, vom offiziellen Lemmy-Client.
Ja, aber der einzig wahre Lemmy ist Lemmy Killmister.
Ja.
Was?
So,
aber das,
das
zu
ist
Deutsch.
Doch wahrscheinlich eine Hommage an den, oder?
Was ist ein Killmister?
Kenn ich nicht. Was ist ein Lemmy Killmister?
Hast du gerade ausgedacht den Namen, oder?
Alter, du kriegst gleich Ärger. Das ist der Gründer und Leadsinger von Motorhead.
Was?
Ist der nicht gestorben?
Ich höre keinen Hip-Hop, Mann.
Kein Hip-Hop? Naja.
Ich muss gleich weinen. Ich muss gleich weinen.
Ja, schön. Also, ihr habt gemerkt, trollen kann man auch in dieser Sendung aus sich gegenseitig. Mhm. Gut.
Schön.
Also ich sehe schon, wir müssen jetzt alle Lemmy-Server aufsetzen.
Okay, warte mal. Ich frage einfach hier das Sprachmodell, wo der Name herkommt, sehr einfach.
Ja, das wird auch garantiert. Ja. Wenn der Linie nicht lang genug
Software
ist, dann gibt es
Lemmy
nicht.
Ihren Namen her. Fragezeichen. Ja, das diese neuen Sprachmodelle können mit jetzt surfen.
Das stimmt.
Ist so. Das können die.
Das ist korrekt, ja.
Das ist die Zukunft, Mann. Und es ist auf jeden Fall schneller als Googlen. Und wenn ich bei Google auch durch die zweite Seite durch musste schon, dann weißt du, ist vorbei eigentlich. Blablabla.
Also ich hatte recht. Freunde, hier, why is it called Lemmy? Ich war schneller als das Sprachmodell im Übrigen.
Nee, tatsächlich habe ich es vor dir gesehen, vor dir gelesen.
Ja.
Und es kommt aus babyclub.de. Yep, Vorname Lemmy.
Also im Lemmy-Repository steht erster Bullet Point, Leadsinger von Motorhead. Zweiter Bullet Point, Oldschool Videogame. Dritter, Cooper vom Super Mario, verstehe ich nicht, ist ein Link, kann ich mal anklicken, aber danach bin ich wieder 30 Sekunden ruhig, das machen wir jetzt nicht. Und der vierte, für die verstehe ich noch weniger, da steht was The Furry Rodents. Was ist das?
Furry, wahrscheinlich, diese Lemminge.
Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Diese Tiere, die sich hinterherlaufen und dann.
Ja, genau. Der Cooper vom Super Mario, der heißt mit Vornamen Lemmy. Alles klar, habe ich verstanden. Mhm. Zum Glück gibt es so eine Super Mario Wiki. Und das andere sind Lemminge. Ah, das sind die Dinger, die ich auf meinem Amiga immer in den Tod geschickt habe.
Ja, Lemminge.
Ja, alles klar. Genau. Ja, okay.
Genau. Wenn du genug hattest, hast du sie alle explodieren lassen.
Geil. Also das Sprachmodell hat es auf jeden Fall auch gelesen. Es sagt nämlich hier, der Name Lemmy stammt vom Sänger und Bassisten der Band Motorhead. Fraser Kilbister. Und der unter dem Spitznamen Lemmy bekannt war. Aber also die Quellen dazu sind Quatsch, ist quasi.
Also du kannst jetzt dieses Ding ja auch trollen, sagen, nein, das stimmt nicht. Mal gucken,
was dann was hilft mir das? Es hat irgendwie nichts, wo ich sage, oh, das ist krass. Ich habe diesen Computer getrollt.
Ja, genau. So funktioniert dieses Internet.
Nicht? Ja, dann kann ich was mache ich denn damit? Mache ich einen Screenshot oder was? Stelle ich ins Internet und sage, oh, guck mal, ich habe dieses Modell ausgetrickst.
Du kannst das auf deiner Lemmy-Instanz dann posten.
Ich habe dieses statistische Modell ausgetrickst. Mensch, das ich habe quasi. Keine Ahnung, Ingo, nein.
Wo der Ingo sagt, wir müssen jetzt alle so einen Server hosten, das ist ganz schön einfach, weil es gibt nämlich ein Ansible-Skript und es gibt Docker-Container, die vorbereitet sind. Man kann es natürlich auch auf anderen Wege installieren, aber bei Installation gibt es hier Bullet Point Docker und Ansible.
Okay. Machen wir.
Ja. Und es gibt Lemmy Forum UI based on PHP-BB. Das heißt, da etwas für alte Leute dabei.
Dieses PHP-BB-Zeug, das wird man echt nicht mehr los.
Das Geile ist auch, das ultra hässlich, ultra unintuitiv, richtig schlimm und Leute so, lass mal das neue coole Scheiß und lass mal da sowas draufbauen, was wie PHP-BB aussieht. So, hä?
Das ist so ähnlich wie die Freaks, die immer noch versuchen, Windows-Desktops mit Linux nachzubauen. Warum?
Weil ich Lust, das...
Oh ja, stimmt, da gab's ja jetzt auch wieder so ein Ding.
Nein, ja.
Das war wenigstens technisch irgendwie so.
Das machen wir
lustig.
Schon immer. FVWM 95, wer erinnert sich noch daran, ja?
Niemand.
Hallo.
Niemand hoffentlich.
Ja, okay.
Also unter nichts was ist services.lemmy.enable ist gleich true. Und das ist ein Lemmy.
Ja.
Na dann.
Nein, danke.
Doch mal ein Lemmy. Ja, was soll eigentlich diese Windows 11 Linux-Geschichte? Ich habe es nicht ganz geblickt. Ich habe es aber auch Gott sei Dank nicht wirklich gelesen.
Da steckt jemand mit Atlas OS. Nee, Atlas OS war das, weil ich irgendwie die vor ein paar Wochen schon mal in Dings hatte. Windows FX nennt er das. Mit Windows FX steckt er sehr viel Liebe in ein angepasstes KDE, was so aussieht wie Windows 11.
Sehr, sehr viel vergoldene Liebe auf jeden Fall. Echt.
Ja. Ja, das ist ein tragische, ich finde, das ist eine Tragikomödie. Das ist das Schlimme daran.
Aber ich meine, das Gute daran ist wieder, dass einige Features ja Geld kosten. Das ist ja dann quasi
ist ein
das richtige Windows. Ja. Ja, ist doch gut. Oder nicht?
Je nachdem für wen.
Weiß ich nicht. Also es kostet $35 pro Arbeitsplatz. Nachdem du es 30 Tage ausprobiert hast.
Also ich finde die Tagline sehr schön. Fast, stable and very safe.
Ja. Very safe, ja. Ja, genau. Man kann auch Exe-Dateien ausführen und den Edge-Browser gibt es auch. Aber den gibt es ja sowieso für Linux, ne? Mittlerweile, oder? Wie war das? Ach, keine Ahnung.
Ja. Und die Professional kostet nur $35. Das ist ein Viertel von dem, was ein Windows kostet, oder?
Ja, das sollten wir mal den Leuten verkaufen. Ich verstehe das auch nicht. Warum? Und ich meine, das ist alles KDE-Software, das benutze ich sowieso jeden Tag. Also es ist ja quasi, muss man nicht umstellen. Also ich mich nicht. Sieht was komisch aus. Ja.
Was muss man denn tun, um das zu installieren?
Die ISO runterladen.
Ah, ist eine ISO. 5,2 Gigabyte. Hui.
Ja, das kann man uns nicht leisten. So viel müssen
das passt auch auf keine CD. Wie soll ich das denn irgendwo in Windows-PC installieren?
Oh, da CD brauchst du eine Dual-Layer-DVD dafür.
Blu-ray.
Nee, Blu-ray nix. Niemand hat einen fucking Blu-ray Schreiber.
Aber geil ist auch, was Heise hier schreibt, wer nicht gerade unsterblich ins Windows 11 Design verliebt, es fährt mit anderen Distributionen besser.
Ja, bezahlt ratet keine 35 mal, Euro.
Ratet mal, von wo man das ISO runterlädt.
Torrent Freak.
GitHub.
SourceForge.
SourceForge. Let's go.
Team SourceForge.
Ja, na, zusammen mit Henna Montana Linux kann ich mir das da runterladen.
Mm, und Hotdog Weil. Linux.
Was für ein Dog?
Hotdog.
Hotdog Linux.
Hab ich mal gepickt.
Ja.
Super. Das ist wie ja. Henna Montana Linux.
Henna Montana Linux
nur für Hunde.
Ja, mehrfach gepickt.
Also, ja, ja. Ich bin ernsthaft besorgt. Also ich traue, die benutzen Telegram als Support-Channel.
Kannst du so machen.
What?
Kannst ja. deine Wares runterladen? Vielleicht kannst du auch fragen, wo du es kostenlos herbekommst einfach. Diesen Telegram-Channel.
Ich glaube, das sind einfach ein paar Nerds älteren Semesters, die halt einfach mit Windows sozialisiert wurden oder so. Weil die machen alles auf SourceForge und benutzen Telegram als. Ich höre auf, Altersgruppen zu dissen, ich entschuldige mich dafür, aber es ist irgendwie.
Kannst junge Leute dissen, das viel
es ist ein komisches Setup, finde ich.
Ich muss das unbedingt installieren, ja.
Mhm. Ja. Mach das
doch, genau.
Also 2 GB RAM brauchst du.
Hab
du brauchst ich. Kein Secure Boot, kein TPM.
Das Bestes. Hätte ich aber alles in meiner KVM virtuellen Maschine. Ich habe tatsächlich auch es schon geschafft in KVM. Irgendjemand hat gesagt, da kann man kein Windows 11 starten. Ich habe gesagt, das kann ich auf meinem Linux schon. Gib mir mal 10 Minuten Zeit zu googeln und irgendwie noch eine halbe Stunde Zeit, es einzurichten. Zack, läuft es. Nicht, dass ich es bräuchte, aber es war eher so Challenge accepted. Das kann ja nicht sein.
Du kannst auch Windows 11 von modern.ie runterladen, oder? Geht das da mal?
Weiß ich nicht.
Das habe ich doch schon 100 Mal gepickt oder so.
Ist ja auch egal. Die wollten es, dass es läuft auf einem Linux und ich habe gesagt, das geht, das können wir machen. Sie haben es dann doch nicht gemacht, weil nee, man muss ja unbedingt Windows-Server dafür kaufen, aber ist mir auch egal. Wir haben ja alle zu viel Geld.
Was? Echt?
Windows. Kannst du ja, so ja. Schauen wir schon. Die Leute haben alle zu viel Geld. Solange sie immer noch Windows kaufen, haben sie alle zu viel Geld. Mhm. Finde ich schon.
Ja, also ja. Bei Modern IE kannst du direkt eine VM runterladen, die du dann booten kannst und verschiedensten Dingen irgendwie.
Ja, aber wenn du so richtig booten willst und das mit Secure Boot und so, da musst du schon ein bisschen was anpassen.
So richtig, ja, wenn du so richtig boot willst.
Wenn du mal so richtig durchbooten willst. Richtig durchbooten, ja.
Ja, dann musst du hart booten. So.
Einmal richtig, richtig durchbooten.
Kommen wir zum Untoten der Woche.
Rust. Oder die Rust-Community oder so. Keine Ahnung, war ein Riesendrama. Ich hab hier...
Was ist passiert?
Was ist denn da?
Das weiß ich. Es hat mich auch nicht interessiert. Aber es war ein Riesendrama.
Schreibst du da lauter Sachen rein, die dich nicht interessieren?
Das ist wichtig, aber es passiert voll gut. Hab mich vielleicht für so 2 Minuten entertained und ich hab hier den Blogpost gepickt von einem so einem Rust-Dude. Das irgendwie angefangen hat oder so und hat irgendwie ganz viele Dinge, die er anders machen würde.
Irgendwie ein Typ oder so, yeah. Der hat irgendwie was mit Reddit, mit was sind wir, Rust, so ähnlich.
Ja, nee, der hat
der
irgendwie...
Der findet C++ viel geiler und...
Nein,
das ist quasi Linus Torvalds von den Rust-Leuten,
ja,
oder?
Ja, irgend sowas ist er, genau. Er hat irgendwie das angefangen oder ist irgendwie da, war mal groß dabei und jetzt ist er nicht mehr dabei und jetzt hat er... Ganz viele Dinge, die Leute gemacht haben, ist jetzt am Haten und sagt, das ist aber doof und so. Und er wird es nie so machen und bla bla.
Aber hat er nicht gesagt, es ist schon okay?
Ja, ja, so ist schon okay, aber schon auch so ein bisschen passiv-aggressiv.
Also der Post heißt, The Rust I Wanted Had No Future. Das heißt ja, dass quasi seine Vision eigentlich nicht zu dem gepasst hat, was Rust jetzt geworden ist.
Ja.
Und eigentlich ist jetzt besser, weil The Rust... Which is now has the future. So, also, ja. Keine Ahnung. Für mich hört sich jetzt wenigstens nur die Überschrift so an, als fände er das nicht so scheiße.
Ja, also die Überschrift schon, aber dann im es ist alles so, ach, keine Ahnung, schwierig. Und es halt so auch im, ja genau, also das andere Drama war, dass sie irgendjemanden eingeladen hatten für ihre Konferenz. Irgend so eine Rust-Conference, bla bla. Mhm. Und für Keynote, um irgendwie die Arbeit zu präsentieren, wo sie irgendwie dran arbeiten, irgendwie so, ich glaube, Compile-Time-Reflection oder so.
Und das will man haben oder will man das nicht haben?
Weiß ich nicht, schwierig. Ich persönlich verstehe es viel zu wenig, um zu sagen, ob man das haben will oder nicht. Aber die Arbeit, also da haben sie halt dran gearbeitet und dann hatten sie halt irgendwie, sind sie gefragt worden, ob sie die Keynote machen können. Und dann sind sie so inoffiziell irgendwie wieder ausgeladen worden von der Konferenz. Beziehungsweise, ja, vielleicht könnt ihr das einfach als normalen Talk machen, weil gewisse Leute in Rust Leadership irgendwie unhappy mit diesem Proposal waren und so. Aber das dann halt auch irgendwie nicht so direkt gesagt haben, sondern halt auch eher so indirekt. Und ja, war/ist ein Riesendrama. Scheint so ein Rust-Ding zu sein, dass man da, ja, Community und Direction und wo es hingeht oder nicht hingeht. Sind halt viele Leute, ist halt eine coole Sprache, möchten viele Leute mitreden und ist halt überall, wo Menschen sind, schwierig.
Ja, deswegen keine Menschen haben. Genau. Dann einfach abschalten, so wie Google einfach.
Genau,
Rust einfach. Genau, da sind wir wieder bei der Strategie. Rust, genau. Und,
ja. Oder irgendwelche VMs einfach deaktivieren.
Genau.
Weil braucht keiner mehr.
Genau.
Mehr abschalten.
Irgendwo ist das Google des kleinen Mannes.
Alles abschalten.
Alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, wird hier abgeschaltet.
Genau.
Können wir die AI der Woche auch abschalten?
Bestimmt.
Oder?
Was ist AI?
Weil die will jetzt nochmal singen oder will noch einen letzten Beatles-Song.
Ach so, jetzt hier, pass auf. Also es kommt ja, wir haben ja über AI noch gar nicht geredet bis jetzt, deswegen war das jetzt ein guter Zeitpunkt, das damit.
Ja.
Und auch gar nicht darüber, dass quasi diese, also es geht jetzt nicht um Sprachmodelle, sondern es geht tatsächlich um dieses Voice-Cloning-Feature, würde ich sagen jetzt, was diese Modelle relativ gut können. Und da gibt's wohl irgendwelche, ich kenne mich auch nicht so aus bei den Beatles. Das sind ja 4 Typen und einer davon
ist der Mr. Beatles.
Ja, der hat irgendwie am Ende dann nicht mehr mitgesungen oder so und die haben jetzt quasi seine Stimme aus irgendeinem Demo-Tape rausgerippt und machen damit jetzt den Song fertig.
Kurze Zwischenfrage, Beatles, das war doch dieses Hip-Hop, oder?
Ich wollte gerade sagen, also
wie ist der andere Typ? Lemmings?
Ja, Lemmy.
Genau. Lemmy Lemming. Ja.
Lemmings und die Beatles? War das so ein Album?
Ja. Nee, John Lemming hieß der. John Lemming, genau. John also Lemming. Seine Stimme ist in irgendeinem Old Cassette Tape Demo rausgefunden worden zu diesem Song und das jetzt nutzen sie jetzt, um irgendwie irgendeinen Song zu rekonstruieren. Mehr als den ersten Abschnitt habe ich jetzt auch nicht gelesen.
Nice.
Genau, ja, da steht also viel Text dazu.
Es gibt tatsächlich schon ein Lied und sie müssen es jetzt halt irgendwie rekonstruieren und machen das jetzt mit AI und dann wird's halt.
Genau, aber da ist auch einer von diesen anderen Beatles-Leuten mit dabei und der sagt, das ist eine gute Sache.
Ja, der Paul. Der Paul, ja Paul Lemming.
Paul McLemming oder wie er heißt.
Paul McLemming macht das, okay. Mhm.
Ja, genau. Also das heißt, es ist ein von den 4 Lemmingen quasi abgesegnet worden, dieses Projekt. Das ist nicht irgendwie so ein Fanservice-Projekt oder so.
Ja, nee. Okay.
Also ich glaube, es ist okay.
Ja.
Wenn du da quasi Sachen rekonstruieren kannst von Leuten, die jetzt das nicht mehr singen können.
Die Deepfakes so. Demnächst ist dann John Lemming, John
McLemming.
John, ist egal. Dann läuft er wieder rum und singt. Weil
ja,
wenn du das einmal aufgebaut hast, dann kannst du das Modell ja wahrscheinlich auch irgendwas anderes sagen lassen.
Mhm. Genau, du kannst vielleicht, weiß nicht, es gab ja diese, dass hier irgendwelche Leute aus der Versenkung, also, das war jetzt gemein, nee, warte, anders, dass quasi
virtuelle
wenn du, dass sie so ein Hologramm von den Leuten machen und dann quasi daraus
so aber mäßig Wie bei ABBA.
Ich weiß nicht, jetzt, ABBA
stehen ja auch wieder auf, ABBA genau. Steht jetzt auf der Bühne wieder und singt. Und die haben
ja genau so was. Und das kommt ja
immer
mehr.
Die haben ja so abgefilmt, abfotografiert, ja, abgedingst, Bewegungen und
Hologramme
so. Also die sind ja wirklich,
oder? War das nicht so ein Hologramm?
Ja.
Dings.
Genau.
Und Hologramm von Tupac gab's ja auch. Also deswegen, kann man auch irgendwelche anderen Leute wieder jetzt anders sagen, kann man sie wiederfinden oder so. Wieder neu auf die recyceln, würde ich sagen. Ja, das, was quasi schon da ist, einfach recycelt ist und brauchst auch nicht mehr die echten Leute dafür, sondern du hast einfach nur die Lizenz dafür. Da kann sich viele große Firmen gut mit aus, Zeug zu recyceln.
Torrentisierst die dann.
Was, du lädst quasi die Beatles runter, oder was?
Ja. Nee, genau. Ich baue mir meinen eigenen Beatle und lass den dann nur für mich singen.
Aber ich habe gleich mal, brauchen wir 4 davon.
Gut, dann piratisiere ich mich halt alle 4 davon und lass die hier in meinem eigenen Studio singen.
Das ist gut, oder?
Ja. Die machen dann eine Privataudienz bei mir oder so.
Mhm. Ja, also die,
ihr seid das herzlich ist halt, eingeladen. Ihr könnt vorbeikommen.
Ja, das diese Nostalgia, diese Nostalgie quasi zu recyceln, ist natürlich schon immer ein bisschen tricky, aber das ist, die Leute wollen das ja auch. Ja, also wenn man jetzt hier solche Sachen anschaut, wie irgendwie, was war, ach, Star Wars, das wurde ja auch quasi wieder aufgelebt mit den gleichen Geschichten und den gleichen Sachen, nur halt nochmal.
Genau.
Und trotzdem gehen da Leute ins Kino für.
Ja, und im letzten Film war auch schon die Hälfte der Leute tot gefühlt.
Mhm. Und da also kannst du halt Fischer dann diese Leute dann auch virtuell wieder auferstehen lassen.
Ja, das haben sie mit Carrie Fisher ja gemacht. Die war ja nicht mehr da beim letzten Teil.
Genau, und trotzdem. Das kommt halt jetzt immer mehr und quasi diese Nostalgie, die Frage ist halt, wie das dann weitergeht, also quasi in der Zukunft, dass wir dann quasi nur noch diese alten Schauspieler haben, aber die gibt's eigentlich nicht mehr und sind einfach nur noch die gleichen, weil die Leute sie irgendwie noch kennen.
Genau. Früher musstest du sie noch animiert machen, musstest du zeichnen oder so, hast einen Zeichentrickfilm draus gemacht und dann sieht's aus wie echt, dann brauchst du die Schauspieler gar nicht mehr oder.
Ja. Und dann brauchst du auch keine neuen Schauspieler mehr, dann nimmst du einfach nur, dann recycelst du einfach nur den alten Shit die ganze Zeit, kaust alles einfach immer wieder durch und dann ist es.
Ist auch gut, da muss man sich ja nicht an neue Gesichter gewöhnen und dann kann man einfach auch Western mit Clint Eastwood gucken, ohne immer wieder die gleichen Western gucken zu müssen, weil es gibt immer wieder
neue. Davon, dass er einfach 1 Million Western gemacht hat und dann könnte es quasi, wenn du jetzt anfängst, immer noch bis zum Ende des Lebens diese Western gucken.
Und, okay.
Ja, also ich find's, ja, weiß nicht genau, ob das so eine gute Sache ist, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die passiert. Zeug recyceln passiert ja die ganze Zeit.
Ja. Und solange man Geld und vielleicht sogar viel Geld damit machen kann, wird das auch gemacht.
Definitiv. Auf jeden Fall.
Und sonst kommen wir zu der nächsten Kategorie, den News. News, News, News.
News, News.
So, wer hat News?
Sehr gute News. Wir haben sehr gute News. Wir alle erinnern uns, Snap, bestes Paketierungsformat.
Yep, bestes.
Of all
läuft
times.
Läuft bei absolut.
Schon sehr bald kannst du deinen ganzen Ubuntu Desktop nur noch mit Snap haben.
Hm. Unbedingt will ich das.
Warum?
Weil es viel schneller dann.
Besser, ist auf jeden Fall 1000-mal besser.
Na, es ist, hier steht, immutable ist es dann.
Ja. Mhm. Bis auf die Sachen, wo du auf deine Festplatte schreiben musst.
Ja, ja, pappalapapp und dann, ja.
Ach so, dass sie dieses Snap war, dieses Auto-Updating-Schissel, oder?
Ja, ja, genau. Okay,
das läuft das oder mal. Eben nicht Auto, weil es nervt dich die ganze Zeit, dass es updaten will und du lässt es nicht.
Ja,
weiß aber ich nicht genau. Ich habe noch nie einen Snap gesehen, deswegen weiß ich nicht genau.
Ist alles so ein bisschen richtig kaputt. Naja, hatten wir schon 100.000 Mal, aber es, was ich interessant fand, das ist wohl the next long-term support release of Ubuntu will be available to download in 2 versions, a classic Debian-based version default and for the first time an immutable Snap-based build for enthusiasts to experiment with.
Mhm. Experiment heißt, es funktioniert aber
nicht. Ja, ja, ist alles, Snap ist immer noch ein großes, Experiment und,
kannst weiter experimentieren.
Ja. Jetzt gibt's das als ganzes,
genau.
OS.
Also, sie snappen auch deine Grafiktreiber weg?
Ja, vermutlich schon. Keine Ahnung.
Steht hier in diesem Artikel. Weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber es bestimmt. Super.
Das ist bestimmt cool.
Easily switch Mesa Stacks.
Ist auch schön, dass der Artikel irgendwie gegen den Schluss sagt, einfach you don't have to venture far in the Linux community to find criticisms of Snap. Ja.
Ja.
Es, halt, es funktioniert halt auch einfach nicht gut. Das ist halt so ein bisschen das Problem.
Aber warum du dann quasi ein Double Down machst und auf eine Technologie einfach nicht gut funktioniert, das ist auch schlecht. Frage vielleicht.
Weiß ich nicht.
Wir können ja nicht alle Nixos machen.
Das ist korrekt.
Hä? Ich hätte jetzt gedacht, du sagst doch, können wir schon.
Aber nee, für manche Leute ist es zu krass.
Zu krass.
Zu krass.
Ja. Das ist einfach zu krass. Ja, gut. Krass ist ja auch DHL.
Ja. Fast genau. Ja, genau, genau. Apropos DHL, genau. Wie habt ihr gewusst, dass, wenn quasi bei euch ein Paket nicht ankommt und es zu irgendeiner Packstation und zu irgendeinem Paketshop kommt, dass ihr eine Neuzustellung beantragen könnt?
Nee.
DHL will nicht, dass ihr das wisst.
Ah.
Und sie wollen quasi auch diese Links, das quasi zu diesem DHL-Formular, wo man das quasi beantragen kann, wollen sie keine Links. Mhm. Und Digital Courage hat quasi eine Webseite mit hilfreichen Direktlinks gehabt, um da quasi hinzukommen. Dann wurden sie quasi von DHL weggebannt oder so. Ich weiß nicht genau, wie, was da passiert ist. Oder kam irgendwie ein Anwalt vorbei und gesagt, das könnt ihr nicht machen, könnt ihr auf unsere Formulare verlinken.
Deep Links.
Die wir gut verstecken wollen, ja, das geht nicht, das ist nicht in Ordnung. Und genau, jetzt gibt's quasi einen Heise-Artikel, davor habe ich es auch nicht gewusst. Ich habe auch nicht gewusst, dass Digital Courage was davor hat, deswegen ist es jetzt quasi so ein bisschen dieser Streisand-Effekt, ja.
Ja,
genau, also man kann bei DHL eine Neuzustellung beantragen für Pakete, die bei euch zu Hause nicht angekommen sind, die einfach nur zum Paketshop gegangen sind. Und dann kommen die einfach am nächsten Tag nochmal.
Ja,
und genau, es gibt Links dazu.
Sondern erst am übernächsten.
Also ja, pappalapapp.
Ist es so, die geben das da halt ab und dann könntest du eine Neuzustellung beantragen, dann müssten sie es ja erst wieder abholen und nochmal in den Verlauf geben. Also du wirst es nicht definitiv nicht am nächsten Tag kriegen. Nee, also,
am nächsten Tag. Aber am übernächsten wäre auch in Ordnung.
Aber ich meine, ich wohne auf dem Land, wenn ich nicht zu Hause bin, wird das Paket automatisch bei meinen Eltern oder bei irgendwelchen Nachbarn oder irgendwo landet. Und du denkst, aha, wie hat die jetzt diese Kombination schon wieder hingekriegt? Egal, Hauptsache, also die Postfrau weiß einfach, wie die Beziehungen hier untereinander sind. Du kannst es auch so lösen.
Ja, das schon, aber es sind halt nicht alle, es haben nicht alle so ein Fashion-Draht zu ihrer Postfrau.
Es können vor allem nicht alles Großgrundbesitzer auf dem Land sein, Ingo.
Das ist korrekt.
Nicht? Das skaliert
doch,
nicht.
Schon es gibt nicht so viel Großgrund, um dass wir alle Großgrundbesitzer sind. Ja.
Doch, doch, es gibt ganz viel Großgrund. Der brennt nämlich gerade hier überall.
Ja, ich möchte keinen brennenden Großgrund haben. Da bin ich mit meinem Kleingrund zufrieden. aber um nochmal kurz darauf zurückzukommen, dieser Protest oder diese Aktion, die Digital Courage da gemacht hat, die hat ja absolut gewirkt. Weil mittlerweile gibt es eine Kurz-URL auf dhl.de, wo man direkt dahin kommt, dass man das Paket erneut zustellen lassen kann.
Ja. Und zwar /nochmal-zustellen, was jetzt eine relativ coole Seite ist.
Ja.
Hat sich gelöst.
Und also, davor was in 1000 Unterordnern versteckt oder so.
Genau, und DHL hat sich damit versucht rauszureden oder das schönzureden, ihre ganze Aktion und abwehrende Haltung gegen das, was Digital Courage gemacht hat, indem sie gesagt haben, ja, wir wollen halt nicht, dass irgendwer anders in unserem Namen unsere Inhalte verbreitet oder für die Nutzung unserer Dienste unsere Inhalte verbreitet, weil wir erklären den Leuten ja die ganze Zeit, dass sie darauf achten sollen, dass sie nur auf Original-DHL-Seiten irgendwas DHL-Bezogenes machen, weil einfach viel zu viel Zeug mit Phishing und irgendwelchen anderen Attacken passiert.
Ja, ja, bla bla, bla bla, bla bla.
Es ist also die pure und ehrliche Fürsorge des Unternehmens.
Ja, ja,
was
ja,
da,
ja. Die lieben uns einfach so sehr.
Ja, ja,
ja.
Es ist ja auch schließlich, die sind aus der Bundespost hervorgegangen. Es ist also ein Staatsunternehmen und ein Staatsunternehmen ist für die Bürger da und das tragen sie einfach weiter.
Na gut, DHL haben sie sich dazu gekauft. DHL ist ein amerikanisches Unternehmen. Also die Deutsche Post ist
also
schon
das ist aus
Deutsch,
der Deutschen Post gewachsen. Ne? Die haben auch DHL, das war relativ klein, als sie das gekauft haben. Aber diese Logistikgröße, die daraus geworden ist, die hat die Post aufgebaut.
Ja, kann sein.
Aber DHL sind, glaube ich, drei Typen oder so, ne? Das ist die Abkürzung für irgendwie zwei oder drei Typen.
Okay, fangen wir das Sprachmodell hier.
Das müsste der Wikipedia wahrscheinlich auch rauskriegen.
Daniel, Helmut und Lukas.
Deutsche Hoheitslogistik?
Und Lemmy ist der dritte, oder? Lemmy.
Deutsche Hoheit Lemmy?
Deutsche Hoheit für Lemmy.
Deutscher Herold und Lemmy.
Nee. Ist ja auch egal. Gut, können wir weitermachen?
Ja.
Ihr könnt alle selber in der Wikipedia nachlesen oder ein Sprachmodell eurer Wahl befragen, wenn ihr nicht wisst, wo DHL herkommt. Krümelchen zu den Informationen haben wir euch gegeben. Debian Bookworm ist da.
Ist es da?
Das, schon ein paar Mal. Ich weiß nicht genau, die Lemmy war jetzt nicht eins von denen, oder? Detsley, Hillblom und Lynn. Aber
Close jetzt enough. Hast du das Rätsel kaputt gemacht. Der Ingo hat auch irgendwie Hausaufgaben gegeben, die Leute sollen selber in der Wikipedia nachlesen.
Also ich habe jetzt, also das Sprachmodell hat mir das verraten, das tut mir leid. Oh. Ja, aber stimmt's auch. Das könnt ihr jetzt in der Wikipedia
Ja, das Gute ist tatsächlich eine Quelle dabei, die irgendwie Sinn ergibt, von daher ist auf hier auf praxiszip.chip.de hat er das gefunden.
Ah ja.
Dann muss es ja quasi richtig sein.
Nee,
chip.de war schon immer eine vertrauenswürdige Quelle bei mir.
Praxiszip.chip.de.
Ja, super. Wunderbar. Kommen wir zu Debian Bookworm.
Ist fertig?
Die 12. Was?
Ist es jetzt fertig?
Ja, ist rausgekommen.
Ah, nice. Raus.
Ist da seit gestern?
Seit gestern. Irgend sowas. Aber noch nicht lange.
Noch nicht lange. Heute, gestern, irgend sowas. Genau, ist da. Ich habe heute auch die erste virtuelle Maschine schon auf Debian 12 gebracht. Weil, muss man ja ausprobieren, ob alles geht. Ging wie immer problemlos. Also einfach Source List editieren oder mit SED editieren lassen sozusagen. Alles einmal von Debian 11 nach 12 umschreiben lassen.
So updatet man wirklich oder was? Da gibt's jetzt quasi kein so please upgrade now.
Genau. Du machst die Source List und schreibst einfach von
Die wollen noch nicht, dass man updatet, oder?
Also doch, das ist relativ, es ist ein SED-Befehl und dann tippst du upgrade und upgrade.
Es ist ein SED-Befehl, das ist auch echt schon so eine Ansage. Es ist nur ein SED-Befehl, der über 5 Seiten geht.
Wieso 5 Seiten?
Nee. Es ist nur ein SED-Befehl, das ist kein Problem.
Ja.
Das wissen eingefleischte Nutzer von Debian benutzen.
Ich kenne auch Haftbefehl.
Natürlich. Nein. Wir wissen das alle. Das ist im Blut übergegangen doch schon.
Das Haftbefehl ist einer, der mit Lemmy dann irgendwie und
Der mit Lemmy überhaupt gemacht. Wissen viele nicht. Ja,
der mit Lemmy gesungen hat damals. Mhm. Noch.
Das ist die gleiche Person in Wirklichkeit. Ja, das wissen viele gar nicht.
Also ihr nehmt eure Source-List her, nehmt eine SED-Befehl, kein Problem, macht ein Update. Und guckt, ob alles gut läuft und dann macht er eine Upgrade, dann Full Upgrade und dann ist er durch. Bootet er die Maschine einmal und dann ist durch.
Ja.
Fertig ausschicken.
Das Geilste finde ich nur gerade, unter 70% der Softwarepakete wurde überhaupt geupdatet. Auf eine Version, die jetzt auch schon wieder 2 Jahre outdated ist, wenn ihr das neu installiert.
Premium.
Sagst du schon geil. Also es ist so richtig geiler, abgehangener Scheiß, der einfach funktioniert.
Ja, wo du alles immer wegdockern musst.
Ja, also außer du willst
kannst halt wahrscheinlich alles als Snaps installieren. Also du willst halt irgendwas installieren, was in den letzten 2 Jahren entwickelt wurde. Dann halt nicht, aber
wenn du Snaps oder Flatpaks brauchst, musst du erstmal Flatpak oder Snap nachinstallieren. Das ist nämlich gar nicht dabei. Boom.
Krass. Musst du auch irgendwie einen kleinen SED-Befehl absetzen, um nur Snaps zu bekommen.
Dispens. Alles
aber schon geil, also
ja, und Gott sei Dank System Z ist mit dabei noch als supported, Gott sei Dank
die alten Sachen, nee, also es ist schön, wunderschön, dass es da ist, insbesondere wenn du gerade verwendest, hast du tatsächlich auch die neueren oder die neuesten Sachen mit drauf, wenn du GNOME verwendest oder andere Sachen, Pech gehabt vielleicht, da ist nichts Neueste, aber aber egal, wenn du jetzt einen Webserver mit Apache, Nginx, PHP, MariaDB, was für sie aufsetzen willst, alles dabei. Und Pipewire ist jetzt auch drin. Also Pulse Audio ist in Rente geschickt. Pipewire ist jetzt das Ding, mittlerweile auch auf Debian. Und wenn es da angekommen ist, wie wir gerade gelernt haben, dann ist das Ding durch. Das ist
durch, ja.
Weil
Bestes.
Das sind quasi die letzten. Ja, da kommt ja nur alle 2 Jahre mal eine neue Version raus. Also das waren jetzt auch wieder 22 Monate, glaube ich. Und von dem her, jo. Ist auch einfach schön, dass man nur alle 2 Jahre sich oder 4, weil man kann ja noch sogar noch eine Version überspringen sozusagen, sich um so ein System kümmern muss.
Ich glaube, ich habe gerade gelesen, warum bei mir auf Arbeit was nicht geht. Weil sie haben dieses apt-key deprecated. Debian hat tatsächlich mal was deprecated oder rausgenommen.
Ja, ja.
Das war noch gar nicht so alt, das war maximal 10 Jahre alt. Was ist das für Quatsch?
Große GPG-Key.
Was benutzen die dafür jetzt? GPG oder?
Ja.
Okay.
Warnt aber das Ding auch schon seit längerer Zeit.
Ja, es warnt schon lange, aber es
Ignoriert. Hat trotzdem erfolgreich immer funktioniert. Ne?
Ja, aber du konntest es halt immer noch benutzen und wir haben halt immer noch Leute, die Script schreiben, die halt apt-key benutzen.
Yep.
Und das funktioniert jetzt aber auch
regelmäßig.
Ja, keine Ahnung. Es ist nicht Zeug, was ich baue. Wir haben das überall, wo ich da irgendwie direkt Source Code habe oder wo es direkt in meinem Ding ist, haben wir das mal umgeschrieben auf GPG. Aber ich muss sagen, ehrlich gesagt, apt-key war schon nice. Also dieses GPG, dass du dann irgendwie das runterlädst, dann irgendwie in GPG pipest und dann irgendwie ein File, ist schon nicht so geil.
Ja, das ist schon Level ein Set, ein kleines Set gemeint.
Usability ist klar zurückgegangen, muss man schon sagen. Also Sicherheit mag sein, dass es irgendwie jetzt besser ist, weil es direkt GPG benutzt, aber so ein bisschen Tooling rundherum, ich nicht.
Also ich hätte ja gerne ChatGPG. Das kannst du jemand mal sagen, bitte, ich vertraue diesem Ding. Und dann macht das okay, kein Problem, ich kümmere mich.
Sehr schön. Ja, wunderbar.
Dem sagst du, ich hätte gerne die Quellen, da denen möchte ich gerne vertrauen. Dann sagt er, jo, kümmere mich.
Genau, nimm dir doch mal die 5 externen Repos und ich vertraue denen alles. Nimm mal den Keylog gleich mit und mach mal das Richtige.
Genau, achte darauf, dass
einfach,
ich das nicht
ändere. Aber sag dem Computer doch einfach immer, tu mal einfach nur das Richtige.
Ja, also, fände ich nice, also warum nicht? Ich meine. Ja, also wie gesagt, ich würde dem Computer auch gerne sagen, so ja, mach mal dieses eine Z-Command, um das zu updaten bitte. Und die anderen Commands, die der irgendwo gesagt hat. Und er sagt, kein Problem, boom, geupdatet, Neustart und go. Ich meine, warum nicht? Warum muss man sich irgendwie Z-Commands merken, wenn das auch ein Computer machen kann?
Das ist hier schon Muscle Memory. Egal.
Ja, das Schöne ist, immer noch in Control R drin wahrscheinlich.
Ja, es wird die nächsten 10 Jahre auch nicht.
Nee,
updaten.
Muss bloß immer wissen, wie die nächste Version heißt. Ich glaube, jetzt die nächste, das ist Trellix oder so. Oder wie
Die haben ihren komischen Spezialnamen da in diesem Set-Command mit drin oder was?
Ja, natürlich.
Geil. Warum haben sie nicht einfach eine Zahl, die dann hochzählt?
Nein. Also die nächste Version heißt Trixi. Debian 13 ist Trixi. Es sind ja immer Namen aus Toy Story. Jetzt frage mich nicht, wer Trixi ist und wer Bookworm ist, aber
ja, und
das könnt ihr bestimmt alles in der Wikipedia nachlesen, wenn ihr wollt. Genau. Und nee, man muss den Namen wissen. Also du musst für dieses SED-Kommando musst du schon auch den Namen wissen. Das muss sich ja auch ein bisschen mit dem Produkt identifizieren.
Das wäre auch viel zu einfach sonst. Das stimmt natürlich.
Ja. Ist wie Ubuntu irgendwie immer so komplizierte Namen macht und dann die Hälfte oder weglässt. Also das ist nicht okay.
Snap oder was?
Nee.
Stimmt. Wie weit haben wir jetzt bis Ubuntu Yeti? Das ist bald wieder so weit, oder?
Ja, bestimmt.
Wo sind sie denn hier? Ubuntu?
Ja. Unsere Community ist nicht groß genug, dass wir irgendwie Julian Yeti durchdrücken können.
Force Push Julian Yeti. 164. Ja. 166.
Okay. Kommen wir zu Chimera Linux. Oder so?
Makefoo? Ja. Ich habe gedacht, das ist was für einen anderen Felix.
Weiß ich nicht.
Das ist nämlich eine Chimera aus irgendwas Linux und ein FreeBSD Userland oder so.
Let's go. Okay. Wobei ich würde es anders,
Ja.
Andersrum vielleicht. Auf jeden Fall haben sie das ganze GNU-Zeug rausgeworfen und jetzt ist halt FreeBSD.
Userland based on FreeBSD. Also weißt du,
ja, dann kann die, sie haben es einfach für Richard Stallman gebaut, das ist ja nicht, wobei ach, übrigens ist eigentlich GNU / Chimera Linux. Nein, jokes on you.
Jokes on you. Aber ja, ja.
Okay.
Nice.
Weird flex, but okay.
Weird flex.
Genau. Das andere macht man ja regelmäßig, aber so rum ist mal...
Ja, das andere machst du auch nicht mehr regelmäßig.
Guck mal, sie haben sogar Flatpak-Support.
Wow. Das ist quasi
alles dabei. Und GNOME 44, sie haben sogar eine grafische Oberfläche.
Das ist neuer als Debian.
Ja, yeah. Smaller useful software such as Crony, HTOP, Deluge,
WeChat, NeoVim, Dino, Sauerbraten dabei ist. Sauerbraten.
Sauerbraten, das ist nice. Let's Kennst du dich Sauerbraten? Das ist dieses Quake 3 Ding.
Ja, das ist Quake, dieses Spiel.
Wenn du quasi wenn mal wieder irgendjemand seine Quake 3 Source verloren hat, dann musst du halt Sauerbraten spielen.
Ja.
Okay.
Ah, habe ich auch schon. Ah, good times.
Ja.
Muss ich auch wieder mal.
Okay, könnt ihr euch angucken, wenn ihr das haben wollt. Ist jetzt in der Alpha.
Alpha Stage, genau. Also das ist quasi, du kannst es jetzt irgendwie mal ausprobieren oder so. Das ist quasi der aktuelle Status. There isn't enough software in general. Das ist auch meine Aussage.
Oh. Die ist aber streitbar.
Ja.
Und dass sie, ja, dass nicht alles getestet ist von den Sachen, die sie haben.
Ja, ja.
Major improvements are still planned for service management. Achso, ja, sie haben irgendwie nicht Systemd, sondern irgendwas anderes und dann haben sie halt jetzt irgendwie Probleme mit Service Management.
Ja.
Ja, aber ist nice. Guck mal, gibt's quasi mal was Neues, was man noch nicht so vorher gesehen hat.
Ja, mal ein neues Linux. Mal ganz anders.
Finde ich gut, kann man auch ganz viele so Edge Cases und seine Software stabiler machen, wenn man sein Zeug auch auf sowas laufen lässt.
Auf FreeBSD Linux.
Nee, also ich meine, find ich schon gut, dass man sich so ein bisschen Gedanken macht und nicht irgendwie einfach so ultra reliant auf irgendwie, ich brauche dieses GNU-Tool.
Wieso? GNU-Tools sind schon in Ordnung.
Ja, aber du hast es halt nicht überall.
Ja, wenn du sowas hast, ja.
Ja, nee, eigentlich aber schon.
Das ist auch andere Probleme, also echt, ohne Witz.
Nee, also ich finde es gut.
Ja, POSIX Shell ist schon okay POSIX. Für viele Sachen.
Ja, ja.
Die POSIX stimmt schon. POSIX ist schon in Ordnung.
Ja. POSIX. Das ist halt Standard und alles andere ist halt, irgendjemand hat was gebastelt. Gut, POSIX auch, aber naja, you know.
Anders.
Anders. Offiziell gebastelt. Ja, ja.
Offiziell gebastelt, gibt da irgendwie so einen Standard und so,
zurück,
wo man sich
zurück in die 70er, da war alles gut.
Genau.
Alles, was
nee, POSIX kam, hat sich ja voll weiterentwickelt so in den letzten Jahren. Letzten 20 Jahren.
Gut, auch weiterentwickelt tut sich Nixos oder so.
Ja, Nixos neue Version 23.05 ist released. Alle sind sehr glücklich.
Nein.
Bis auf irgendwelche bestimmten Personen, die sich jetzt bestimmt gleich melden werden.
Nee, nee, ich werde mich dann erst bei Mimimi melden, aber ja.
Okay, ja, das ist
ich klar. Hab's installiert, ist sonst ganz okay.
Okay, schön. Na gut, das heißt, mit Nixos 23.05 ist erstmal alles in Ordnung. Genau, Changelog beschreibt, was sich geändert hat. Schneller, weiter, besser, mehr Services, die man quasi enablen kann, mehr... ja, genau, anderes cooles Zeug, ein bisschen was refactored, aber alles so, dass man es quasi, dass man einen relativ guten Update hinbekommen sollte.
Ja, ich habe von 22.11 und 22.05 geupdatet und hat beides funktioniert.
Schön. Genau, das war quasi das. Es gibt passend dazu den Nix Community Survey, wenn ihr quasi Nix beziehungsweise NixOS verwendet oder quasi mal ausprobiert habt oder irgendwas oder gerne Surveys ausfüllt, keine Ahnung, dann könnt ihr hier bei diesem Survey mitmachen oder wird so ein bisschen gefragt, wie ihr oder warum ihr Nix beziehungsweise NixOS verwendet. Da freuen sich natürlich alle darüber, wenn man da mitmacht, weil mehr Leute ist quasi eine diversere Sicht auf die Community und das ist immer eine gute Sache. Okay, was haben wir hier? Oh, wir haben ein großes Thema. Nämlich, es gibt gerade ein bisschen Aufruhr in der Nix-Community, nämlich es ist so, dass für das für den Binary Cache, also quasi für die Repositories von Nixes, wird gerade S3 verwendet, Amazon S3. Das wurde bis jetzt eigentlich von einer Firma namens Logic Blocks gezahlt. Und dieser Firma gab es ein paar strukturelle Änderungen und schlussendlich kam quasi raus, dass sie es nicht mehr bezahlen können, die Kosten für das für den S3 Storage, der da von für den Binary Cache verwendet wird. Und jetzt natürlich die Frage, was macht man? Es gibt da viele, viele Ideen, viele Leute
einfach haben. Einfach ein Self-Cluster hinstellen.
Ja, genau, einfach ein Self-Cluster, aber dann muss man es halt auch wieder maintainen und so. Self-Hosting wäre tatsächlich eine Möglichkeit, die gegebenenfalls ganz, ja, ganz spannend wäre, speziell auch für die Größe, was da quasi geplant ist oder was da gerade verwendet wird. Wenn ich es jetzt richtig sehe, dann haben wir, keine Ahnung,
ich habe gerade das Chart gesehen, wo sie vergleichen, wie teuer das ist, 50 Terabyte auf da auszuliefern. Ja. Und OVH.com, $0, das liegt aber doch bestimmt daran, dass sie abgebrannt sind, oder?
genau, also es, da gibt es auf jeden Fall, wie gesagt, gerade ein bisschen Aufruhr, wie das quasi laufen wird. Das absolute Gros von diesem, von den Kosten, die eigentlich gerade auflaufen, beziehungsweise die gerade getragen werden müssen, wird von Cloudflare übernommen, würde ich jetzt sagen. Also sie haben quasi, es gibt vor diesem Binary Cache, vor dem S3 Storage gibt es einen Cloudflare Cache und der federt, keine Ahnung, wie viel Hunderte von Terabyte jeden Monat ab. Das heißt, wenn das quasi alles direkt auf das S3 fallen würde, dann wären die Kosten quasi unmöglich zu halten. Aber dadurch, dass hier Cloudflare eine Open Source Support macht, ist es noch nicht so arg fair. Es geht gerade um irgendwie $9,000 pro Monat, was nur S3 ist. Genau, also dafür, für $9,000 kann man schon auch andere Sachen sich überlegen, bevor man da quasi Amazon das Geld in Rachen wirft. Das stimmt schon, was Dingo gesagt hat auch. Ich glaube, es sind gerade ein halbes Petabyte. Oh, lass mich lügen, ich habe das irgendwo gelesen. The Breakdown in more details.
Ja, ich glaube, irgend sowas, ja.
Genau, es sind 425 Terabyte Storage. Also die Sache ist halt auch, das ist auch ein bisschen was Besonderes bei NixOS. Es werden quasi alle Builds aufgehoben seit Anbeginn der Zeit von NixOS, also die letzten 15 Jahre oder sowas, quasi jeder einzelne Build wird da aufgehoben und es sind halt gerade knapp 660 Millionen Objekte. Also ein Objekt wäre zum Beispiel auch ein Linux-Kernel, ja, wenn im Vergleich oder ein Firefox oder so. S3-Bucket, das wird irgendwie anders gerechnet. 66 Millionen Objekte sind es auf jeden Fall. Und das ist knapp ein halbes Petabyte. Aber Festplattenplatz ist billig geworden.
Ja, also ich glaube, auf Arbeit Cluster sind größer auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Aber vielleicht könnte man auch einfach mal ein bisschen Dinge weglöschen.
Ah, nein. Sorry, es war nicht quasi der Cache ist nicht Cloudflare, sondern es ist Fastly.
Fastly.
Tut mir sehr leid. Also das federt gerade im Monat 1500 Terabyte, also 1,5 Petabyte Traffic weg. Das federt das quasi ab, bevor das auf den Cache fällt. Also es ist schon echt eine Ansage.
Ja, aber für das hast du auch ein CDN. Das ja, wirklich so ein klassischer Use-Case, warum du ein CDN hast. Und da macht das auch Sinn und georedundant und keine Ahnung was alles. Also
Und das wird halt gerade komplett von Fastly gesponsert. Also die sind quasi da der Gönner. Ich glaube, wenn man das läuft zahlen müsste, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und genau, jetzt wird quasi, gibt's da ein bisschen quasi Diskussion, was man denn macht. Ich bin da aber nicht aktiv dabei. Ich bin wollte quasi nur auf die Diskussion hinweisen. Das heißt, wenn jetzt quasi in den im halben Jahr alle auf einmal von Source bauen müssen, dann ist quasi zum Gentoo geworden. Das ist nicht so praktisch.
Ja, wenn man das nur im Winter macht, finde ich das ja als Heizungsersatz noch sinnvoll, aber für alles andere ist natürlich blöd.
Aber also ja.
Prinzipiell wird's gehen, was ja auch irgendwie eine coole Sache ist. Ja. Weil es ja quasi nur Source Substitution ist.
Ja, und du brauchst ja nicht, also wenn du nur das neue Zeug hast, dann hast du ja auch die Kosten massiv reduziert. Und wenn du halt irgendwelchen alten Scheiß brauchst, ja, dann musst du halt von Source bauen.
Also das Problem ist quasi, von Source bauen ist ein bisschen tricky, wenn die Quellen selber halt nicht mehr vorhanden sind. Ja, wenn man dann quasi selber nach den Sources suchen muss, die halt jetzt dieses Paket noch in dieser Version bereitstellen. Und das ist halt alles im Binary Cache drin. Also quasi komplett gebauten Pakete, die halt von irgendeiner Source von
mal gebaut wurden. Kannst du nicht einfach den Build-Out, also die Meta, die Build-Instructions, also wie heißen die, Flakes? Sind es nix Flakes? Könnte es sein?
Nee, die also Derivations.
Diese Derivations, kannst du nicht einfach die behalten und halt den Output weglöschen?
Man könnte quasi nur die Sources cachen, aber dafür müsste man quasi mehr wissen, was Sources sind. Ich glaube, das kriegt man nicht so super geil raus gerade. Ich weiß nicht genau. Es gibt quasi keinen Unterschied zwischen Endprodukt von einem Paket und Endprodukt von der Source, die du runtergeladen hast. Ist ein bisschen tricky alles. Also, wie gesagt,
Self-Cluster. Ingo genau, hostet komplett. Das und fährt dann halt die VM runter, genau. Aber hey.
Das größte Thema wäre jetzt quasi eine Migration raus aus Amazon. Weil das kostet quasi, wenn du alles mitnehmen möchtest, Geld, ist einfach $32,000 nur für die Migration von all den Shit-Daten.
Geil.
Nur, dass du das da quasi rausziehst, nur für Upstream.
Ja.
Ja, genau, aber da, wie gesagt, es bleibt spannend, wenn sich da irgendwas ergibt. Wenn ich darüber reden. Genau, das waren alle Nixos News von mir, glaub.
Jo, dann kommt jetzt noch was nicht so Gutes.
Ja, genau. Also, ihr kennt vielleicht Let's Encrypt Client ECMI.sh.
Jo, benutze ich
an einigen Stellen. Das ECMI.sh hat gerade ein kleines Problemchen, nämlich, dass es von dem Remote-Server, gegen den es sich verbindet, um quasi so ein Zertifikat zu bekommen, potenziell Code, arbiträren Code ausführt.
Was natürlich nicht gut.
Big Yikes.
Nicht so gut ist. Das ist quasi rausgekommen, weil es da irgendwelche so sketchy ECMI-PKIs gibt, die in deine Response dann irgendwelches Zeug rein injecten, zum Beispiel irgendwelche QR-Codes oder sowas, mit denen du dann bezahlen kannst. Und das ist schon echt super weird. Also ich habe da quasi das Ding verlinkt. Und diese PKI, die nutzen quasi diese Funktionalität von ECMI.sh, um dir mitzuteilen, dass du doch bitte bezahlen möchtest. Das ist schon sehr, sehr creepy. Also wirklich maximal creepy. Also es ist genauso, wie man sich das nicht wünscht. Genau, Tencent Cloud, Accelerate.pki.plus, ECMI Purchase. Und
interesting.
Sehr, sehr, sehr gruselig auf jeden Fall. Genau, deswegen ist jetzt gerade
gefixte Version nehmen, wenn sie fertig ist.
Ich weiß noch nicht genau, wie weit es gefixt ist. Das Issue ist gerade open. Ich weiß nicht genau, was
das ist. Ich glaube, es gibt ein Patch oder so. Also ja, ich habe irgendwie gesehen für OpenSense. Die haben irgendwie ein Update. Das heißt, ich nehme mal an, es gibt irgendwie auch ein Patch für Upstream. Aber sehe ich jetzt in diesem Issue auch nicht gerade.
Ganz unten steht auf jeden Fall New Releases out.
Ah ja, genau.
Er sagt hier locked as off-topic. Ja, genau.
Ja, aber neues Release ohne exec.
Ja, okay. Fix important remote exec bug. Das ist auch eins von den Dingen, wo man denkt so, ja, das könnte jetzt schon mal ein kritischer CVE sein. Aber sie haben es einfach nur fix important exec remote exec bug genannt. Das ist fertig.
Ja.
bist ja nicht verpflichtet, so ein CVE aufzumachen.
Nee, keiner ist zu irgendwas verpflichtet, aber wie gesagt, an der Stelle hätte man sich das schon irgendwie vorstellen können. Weil das ist halt einfach, weiß nicht, ist kritisch. Ja. Naja. Und darunter, Release heißt einfach Normal Release. Das ist schön, die haben echt die am meisten Premium-Release-Namen. Das Fix Important Remote Exec Bug war das erste, dann Normal Release, dann das nächste Just Fix the Release Number und das davor ist dann einfach 3.0.4.
Das ist ja. Super wenn man halt nicht kreativ ist, dann macht man das so. Ist auch okay.
Normal Release. Das ist auch echt, das mache ich beim nächsten Mal bei mir auch. Ne, mein nächstes Release genau. Auch einfach Normal Release.
Ja, und da kommt zu allen anderen Releases. Erstens ja. Bugfixes, zweitens more DNS API Supports.
Supports,
sorry. Das S habe ich,
Oh, schade.
Das habe ich dazu erfunden, aber das darfst du, darfst du benutzen.
Okay.
Tja, so,
dann okay, haben wir das.
Geil. Zu Intel.
Intel, die haben White Paper geschrieben und gesagt, irgendwie neue 64-Bit Architektur und mal diesen ganzen, also, wenn du ja jetzt eine neue CPU nimmst, dann kannst du ja immer noch irgendwie 8-Bit-Code drauflaufen lassen.
Mhm.
Unmodifiziert.
Alles, was so 80, 86 halt so konnte oder so.
Ja, ne? Ja, also halt so richtig alten Scheiß. Und das ist halt ganz viel Legacy und genau, sie haben sich jetzt halt so eine neue Architektur ausgedacht oder neu. Sie haben jetzt halt so ein White Paper geschrieben, x86-S. Und das
schnell
soll oder halt, weiß ich nicht, für was das S steht. aber auf jeden Fall soll das halt die neue 64-Bit.
Okay, aber sie sind ja schon mal mit einer 64-Bit-Plattform auf die Schnauze geflogen.
Ja, aber sie probieren es jetzt nochmal und
Diesmal
wird's
also was. Ich meine, fairerweise muss man sagen, immer weiter diesen Uralscheiß mitschleppen ist halt auch keine Lösung.
Nee, aber eine Lösung wäre jetzt einfach RISC-V zu nehmen oder alles auf ARM zu machen oder keine Ahnung.
Ja, aber dann hast du ja auch eine komplette, also da hast du auch eine komplette neue Architektur. Also
ja. Warum? Außerdem sind die Intel.
Ja.
Das vergessen, über wen du da gerade redest. Warum? Ja. Also können die nicht bei Intel einfach alle ARM benutzen?
Ja. Die steigen jetzt bei ARM ein, habe ich nicht gerade irgendwo gelesen. Sie kaufen sich einen großen Teil von dem Chip-Designer von ARM.
Echt?
Stimmt.
Was ein Teil von dem Chip-Designer, von dem einen Chip-Designer-Typen oder was?
Naja, der ARM ist ja, die machen ja nur die Plattform sozusagen, die bauen ja keine Chips. Die lizenzieren ja ihr Chip-Modell sozusagen.
Mhm.
Und von der Firma kaufen sie. Sie könnten sich ja auch einen Chip-Hersteller kaufen. Das macht aber bei ARM nicht so einen richtigen Sinn. Also wenn, dann musst du halt den kaufen,
Chip-Hersteller sind sie ja schon.
Chip-designed.
Ja. Also Chip-Hersteller sind sie ja schon. Da brauchen sie ja nicht noch einen.
Ja. Aber auf jeden Fall, ja, gibt es dieses White Paper und sie werden, ja, da werden so ein paar Sachen wegfallen, falls das kommt. Da kannst du dir das durchlesen und kannst Feedback geben. Sie fragen, glaube ich, nach Feedback.
Gut,
ich weiß jetzt nicht, ob das Feedback von euch speziell ist, aber ja.
Das doch, genau.
Aber also ich finde grundsätzlich die Idee von, dass es in Zukunft vielleicht 64-Bit Intel gibt, die halt nicht diesen ganzen Legacy-Scheiß mitschleppen, das klingt schon vernünftig. Das klingt schon so, früher oder später muss das passieren, weil sonst sind sie halt, ja, kannst du halt nicht mehr weiterentwickeln.
Ja, wie gesagt, sie haben es ja schon mal probiert und sind gescheitert, also ja, keine Ahnung. Mal gucken.
Ja.
Jo.
Vielleicht klappt es ja diesmal. Es gibt auch noch keine Timelines oder konkrete.
Ja, also die Idee ist sicher die richtige. Die Frage ist, wie gesagt, ob du das durchsetzen kannst und ob sie natürlich hoffentlich auch vielleicht mit AMD mal zusammenarbeiten, weil sonst hast du halt
Ich meine, irgendwann hat ja AMD dann die 64-Bit-Plattformen gebracht und Intel hat sie dann übernommen, weil sie mit ihrem eigenen Ansatz halt nicht weiterkamen. Also es wäre schon geschickt, wenn sie sich da zumindest absprechen, nicht, dass du dann hinterher noch Programmcode für Intel-Chips schreiben musst und für AMD-Chips. Das
das wäre auch doof.
Es gibt so schon ein paar Unterschiede, wenn die jetzt dann noch in irgendeinem Instruktionsset auseinanderdriften, dann kannst du es ganz vergessen.
Kannst du doch ARM machen.
Genau, dann müssen wir doch alle ARM. Nee, wir machen alle RISC-V. ARM wollen wir auch nicht machen. Joa. Wie mache ich jetzt einen Dreh zu China?
Die machen ARM-Chips, oder?
Genau, Chips essen. China essen die Chips.
Was?
Okay. Ja.
Also hier auch, ich mag Chips. Gerade jetzt, wo es wieder Sommer ist, grillieren, Chips.
Genau. Instant-Nudeln. Mhm. Hast du mal Instant-Nudeln probiert? So klein zu klöppeln einfach und dann sind die wie Chips. Sehr nice. Aha. Und hier sind wir.
Was? Genau,
hier, Touchkiss.
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 Erzähl mir mehr.
Jetzt weiß ich wieder, was es war.
Smile-to-Pay.
Ja, genau. Smile-to-Pay ist quasi der neueste heiße Scheiß in China. Du musst, wenn du bezahlen möchtest, ist es nicht mehr so, dass du irgendwie das über so ein über einen Fingerabdruck oder über eine Karte oder sowas machst, sondern Smile to Pay. Und wenn ihr euch da jetzt an das Buch von Marc-Uwe Kling erinnert wird, wie heißt es? Quality Land, dann würde ich sagen, da haben sich die Leute inspirieren lassen. Ich weiß nicht, in welche Richtung genau, aber Smile to Pay, das ist quasi Derivat zu Touchkiss, was ja schon von Marc-Uwe Kling aus erdacht wurde.
Ja, das passiert ja immer wieder mit so Büchern, Romanen. Manche Leute halten 1984 ja auch für eine Bedienungsanleitung.
Das stimmt wohl.
Ja. Ich meine, dieser Artikel ist auch schon 3 Jahre alt. Ich weiß, wann kam Quality Land raus? Na, ungefähr selber drehen.
Gleiche Zeit, mein Lieber.
Ja, ja. Ich weiß nicht, wer da wen befruchtet hat, sozusagen. Was da zuerst da war.
Ich habe es tatsächlich gar nicht mitbekommen. Deswegen habe ich es jetzt hier quasi als News noch reingenommen.
old News, aber ja, gut.
Old News,
okay, genau. Also wenn ich in China bezahlen will, dann muss ich lachend
durchgehen. Nee, aber jetzt, ist so lächeln. Nee. Würde ich sagen. Nur genau, nicht. Ich weiß auch, ja, genau.
Möchten Sie bezahlen? Natürlich.
Das war, glaube ich, in den Ordnung.
Immer recht freundlich, bitte. Immer recht freundlich.
Ja. Okay. Gut. Kommen wir zu Premium-Mäusen. Hatten wir das nicht schon?
Das nicht schon, ja. Das habe ich
schon. Tut mir leid. Okay, na gut, dann haben wir es mal.
Okay, dann kommen wir wieder zu was Traurigem.
Ich habe gedacht, wir machen was Gutes, aber dann doch nicht.
Nee. Wir kommen zu Julian Assange. Und sieht mal wieder düster aus. Die Berufung, die er eingelegt hat oder seine Anwälte eingelegt haben gegen die Auslieferung an die USA, ist jetzt von einem, weiß nicht, vom obersten Gericht oder so, der oberste Gerichtshof genau in London hat das abgelehnt. Und ja, also die Chancen schwinden sozusagen, dass er da jetzt nochmal rauskommt, wobei weil es setzen sich ja, also die australische Regierung setzt sich ja dafür ein, dass er freigelassen wird, aber ja, wenn da jetzt
sind ja schon sehr weit weg, das ist ein bisschen doof.
UK nicht noch irgendwie einlenkt, dann weiß ich nicht, ob es da jetzt überhaupt noch eine Chance gibt. Also es hieß ja immer, ja, also diese Berufung, die wir da einlegen, wenn das jetzt nicht klappt, also eigentlich ich weiß nicht, ob es noch überhaupt irgendeine Möglichkeit gibt, sich da rauszuwinden jetzt. Es ist alles, was sie probieren, sie scheitert zurzeit. Und wenn er dann ausgeliefert werden wird, das Einzige ist jetzt noch irgendwie, dass er ja überwacht wurde von dieser einen, also war es eine spanische Firma oder so, ein spanisches Sicherheitsunternehmen, was in der ecuadorianischen Botschaft da für die CIA gespitzelt hat oder so, dass das noch ein Argument sein könnte, dass man die Auslieferung verhindert. Also ein paar Sachen gibt's da wohl noch, aber es ist, ja, es sind sehr, sehr dünne Sachen, an die man sich da klammert zurzeit. Viel ist da wohl nicht mehr. Ja. Und dann wird er, also er ist ja jetzt schon weggesperrt und gut geht's ihm, glaube ich, auch nicht. Also immer, wenn man so liest, wie er da in Isolation, ja, dahin vegetiert, dann kann einem das ganz schön leid tun alles. So sehr man jetzt über diese Person an sich streiten kann oder auch nicht, ja, aber das ist einfach, also wie da mit ihm umgegangen wird, ist nicht okay.
Es ist halt keine Rechtsstaatlichkeit. Das ist auf jeden Fall.
Ja, das sollte man eigentlich von einem Land, was bis vor kurzem noch in der EU war, erwarten, aber.
Was, ja. USA oder was?
Nee, UK.
Das habe ich auch nicht so wie
auch. Ja. Ja, ja, die USA war aber Teil der EU, klar.
Ja, natürlich. Das war das U von den USA, von EU, oder? So. EU-USA.
Ja.
Ja. European United States America.
Ja, verrückt. Dass sie das immer noch versuchen, dass sie noch nicht aufgegeben haben.
Ich glaube, es läuft einfach so nebenher. Das ist quasi ein, ja. Wirfst du mal wieder.
Hatte halt bisher keiner drauf. Die Eier, das zu stoppen, genau.
Ja, du wirst einfach immer wieder Praxis drauf, die einfach mal anrufen und fragen, wie es denn aussieht. Und ja, genau. Wenn, solange keiner sagt, nee, machen wir nicht so, geht es einfach weiter.
Ja, also das Einzige, was man wirklich machen kann, ist halt, also dass die Australier, weil es ist ja Australier sozusagen, dass die dann noch mehr Druck aufbauen. Und sie sind auch die Einzigen, die gerade, also neben natürlich vielen Journalistenorganisationen, die auch seine Freilassung fordern, aber auf die Five UK wahrscheinlich eher, da könnte man jetzt eher noch sagen, dass sie sich irgendeinen Deal mit Australien ausdenken. Aber alles andere wird wohl nix werden. Ja. Also sieht nicht gut aus.
So sad.
Für Assange. Wollte ich damit sagen.
Haben wir noch was Positives oder sind wir jetzt durch die News durch?
Wir sind durch die News, sind wir durch.
Aber du kannst noch mal erwähnen, dass hier NVMe super billig ist. Das ist eine gute positive Nachricht.
Ja, NVMe ist so billig, Mann. 2 Terabyte unter 100 Euro gerade. Und zwar nicht für den trashing NVMe-Zeug, sondern für das gute Zeug. Und holy crap, Mann. So billig. Geil. Warum gibt es keine NAS, die direkt irgendwie 8 NVMe?
Aha.
Erzähl mir mehr.
Warte, komm, ich zieh den Pick einfach hoch. Wir packen das jetzt einfach in News.
Ja, NVMe NAS.
Also,
hast du eins gefunden?
Ja, du bist ja hier, du träumst ja hier, ups, Entschuldigung. Du träumst ja hier wieder mal super klein mit 8. Es gibt diesen As.
But wait, there's more.
Yeah, wait, there's more. Es gibt diesen, wie heißt dieses As von Asus? Gibt so ein
Router machen die.
Ja, ja, nee, As.
Sieht aus wie eine PlayStation.
Asus Tor? Keine Ahnung. Es
ist teuer.
Ist ein Subsidiary von Asus, die halt so NAS bauen.
Ach so, wie ASRock quasi. Nur
ja, genau. Aber Store halt. Asus Store vielleicht? Ja, genau. Ja. Das S gehört vermutlich da. Weiß ich nicht. Also Naming schwierig, aber was sie gebaut haben, was du jetzt einfach kaufen kannst, ist so ein NAS mit 12 NVMe Slots und 10 Gig Ethernet direkt drauf. Ich glaube sogar zweimal.
Nee.
Also einmal einmal zweieinhalb oder so.
Ja,
genau. Hey, das ist schon echt super Premium, hey.
Genau, das Einzige, was wohl so ein bisschen,
N5005.
So ein bisschen schade ist, genau, die CPU ist halt diese N5105, womit du das halt, ja, gerade ja. wenn du dieses 12, wenn du da 12 Drives drin hast, wohl gerade beim Schreiben und so schon ein bisschen ans Limit dieser CPU kommst.
Okay, und sind da jetzt schon Drives drin?
Nee, also das ohne Drives. Okay. Aber
Du kannst einfach was reinstopfen, ist ja voll billig geworden, haben wir gesagt.
Genau, genau, sind voll billig geworden. Und es gibt auch ein kleineres Modell, also erstens mal,
Premium.
Sehe ich jetzt da Preise? Ich sehe nicht. Es ist nicht so teuer. Es ist tatsächlich nicht so teuer. Kann man wirklich nicht viel sagen. Let me check.
Guck mal hier, googeln einfach. Kaufen.
12
kaufen.
Base.
Kaufen, kaufen, kaufen.
Price.
29,90, nee, warte.
Nee, nee.
$900, $800 für dieses, für die große für
das
Version.
Große, aber das
und
kleine?
540 für das Six Bay.
Ja, ja, okay. Das hatte ich dann im Kopf. So irgendwo 400, 500 für das kleine.
Ja, aber du hast schon echt voll vier NVMe-Slots, Mann. Das ist schon nice. Da kann man jetzt mal echt
nichts
sagen.
Ja, aber NVMe-Slots ist ja nicht das Problem. Ich meine, wir hatten ja letztes Mal auch, da hatte ich ja eine PCI-Express-Karte, wo du irgendwie schon vier Dinger reintun kannst.
Genau. Ja, aber die hat, die hat ja unendlich viel gekostet. Das war totaler Quatsch.
Die hat nicht unendlich viel gekostet. Das waren
irgendwie das war die News, sorry. Ja, ja, das war so ein anderes.
Das, Ding. Die hat irgendwie 40 Euro gekostet oder so. Und dann tust du die wieder rein, dann tust du vier NVMe's rein, bist du auch fertig.
Ja, aber das Coole ist halt, dass es schon echt so super dünn ist. Es ist so dünn wie so ein Router quasi.
Ja, das ist so eine PlayStation oder so.
Ja, aber viel, viel kleiner als eine PlayStation von der Größe her. Das ist mehr wie so ein Nook, dieses Nook Totenschädel-Version, ne? Und die sind echt gar nicht mal so groß. Ja, das ist schon cool.
Genau, das ist super klein, ist alles schon drin. Also,
jetzt im Gegensatz zu einem echten NAS auf jeden Fall geiler irgendwie.
Ja.
Weil echte NAS ja voll groß sind.
Was halt auch geil ist, ja, es ist irgendwie, das kommt mit ihrer NAS-Software.
Aber es ist ein echter Computer.
Aber es ist halt ein echter Computer, also ja, du kannst da einfach dein NixOS installieren, du installierst da einfach dein FreeBSD, du installierst da einfach dein Debian Allstable und machst dann
Chimera zum Linux, Upgraden. Was auch immer kannst du drauf machen, ja, ist nice. Genau.
Also es ist halt trotzdem einfach ein echter Computer, was schon sollte eigentlich normal sein, aber es ist leider nicht, darum Props.
Ja.
Das ist das cool.
Ja, ich finde
es
auch.
Und wenn es jetzt quasi das erste NAS ist und es funktioniert halbwegs gut und die Leute kaufen das, dann gibt es auch mehr davon.
Das ist ja quasi nur der erste Schritt und so ein NVMe-NAS ist einfach der einzig logische Schritt, den man da gehen kann, weil NVMe so billig geworden ist und das ja auch immer viel größer wird und ja, irgendwo, ich weiß nicht, wie viel 100 Terabyte man braucht zu Hause, aber ich würde jetzt sagen, wenn du irgendwie was das Ding voll bestückst und irgendwie was ist das dann, 48 Terabyte oder sowas hast, dann hast du aber auf jeden Fall genug.
Ja, aber ich meine, selbst wenn du jetzt irgendwie 3-4 mal 2 Terabyte, wenn du jetzt nicht so Power-User bist, dann reicht das schon super weit.
Ja.
Für dein bisschen Ferienfotos und bisschen Zeug, das bisschen Dokumente, bisschen keine Ahnung was du halt so rumliegen hast. Ja, ich meine, wir sind noch nicht da, wo du halt irgendwie deine ganze getorrentete Filmsammlung da irgendwie raufpackst, weil
ja, dafür kannst du ja immer noch zwei große Festplatten haben, die du dann per USB ansteckst, wenn du mal wieder einen von deinen 3 Milliarden Filmen gucken möchtest.
Was ich hier sehe, also man kann wohl nicht 2x32 GB reintun und auch 2x16, ja, aber auch 2x16 ist irgendwie problematisch. Also nur 16 GB RAM finde ich fast, also ja, wenn
für NAS ist
da
wohl scheißegal. Also.
Es kommt halt drauf an, was du damit machst. Es ist schon ein bisschen, der Computer ist ein bisschen underspeckt für was.
Ja,
ich
also
mache
würde ich aber da auch irgendwie virtuelle Maschinen drauf haben und ein
ja, aber
bisschen
halt
ja, aber
Docker
Kubernetes
ja,
Zeug
machen. Du willst einen Server,
ich Computer,
du willst kein NAS.
Doch, ich will den Gedöns.
Ja, dein NAS ist halt ein Server, dein NAS ist kein NAS. Das halt
ja, das ist schon ein Unterschied. Du musst quasi da schon zu den Specs passen, also das ist was sich halt so wo man keine Ahnung, irgendjemand sagt so, hier, du brauchst ein NAS, nimm das als NAS, das ist voll schnell und das geht niemals kaputt. Was vielleicht manchmal.
Ja, aber trotzdem. Du willst doch dann trotzdem da deine Fotos drauf haben und die müssen indexiert werden und irgendwie deine Videos.
Ja, Fotos
die
drauf machen, die indexiert werden, das geht. Yeah. Das geht auch mit 4 GB RAM.
Ja.
Und dein Media-Server irgendwie, der noch Sachen dekodiert und
ja, also wenn du quasi den Goalpost immer weiter pushst, dann passt natürlich das Gerät nicht mehr, aber ich finde es eigentlich ganz cool.
Ingo, das gibt's, was du beschreibst, gibt's auch. Du kannst dir so Super Micro-Server kaufen. Ach, die kosten halt einfach mehr. Die kosten halt einfach irgendwie das Zehnfache. Das kannst du schon kaufen, wenn du das willst, das gibt's. Das ist nicht das Problem. Das ist halt nicht, ja. Also.
Ja, genau. Also du willst halt was anderes. Das ist ja auch in Ordnung. Also es gibt ja verschiedene Use Cases. Ich bin zum Beispiel auch eher auf Ingos Seite. Also wenn das quasi solche Sachen macht, dann wird es auch gleich viel mehr machen. Und dafür habe ich eigentlich auch gerade ein Gerät, was vollkommen anders backt. Das war alles. Aber trotzdem funktioniert es irgendwie. Es hat irgendwie 8 GB RAM und hat so ein N3000 oder sowas. Keine Ahnung, wie viel Generation das zurück ist.
Ja, ich habe jetzt so einen alten Desktop-Rechner genommen, habe da irgendwie 32 GB reingepackt, ein paar NVMe's rein, habe ich letztes Mal, glaube ich, erzählt, ne? Mhm. Und das ist eigentlich so das, was ich, nachdem ich den RAM halt auf 32 GB gepackt habe, vorher waren da nur 8 drin, das war ein bisschen scheiße, mit 32 GB und NVMe's performt das Ding eigentlich recht schnuckelig, hat halt bloß keine 10 GB Netzwerkkarte oder sowas, das wäre natürlich noch schick für den NAS-Anteil, also wenn man wirklich Daten dahin kippt und die von woanders benutzen will, wäre das natürlich noch genial, aber sonst für alles andere, für Media-Server und für den ganzen Docker-Kram, den ich da jetzt drauf laufen habe, das ist ideal. Einfach so einen alten Desktop-Rechner mit einem i5 oder i-Core 7.
Braucht halt auch ein Vielfaches vom Strom, aber...
Ja, hey. Aber das ist ja egal, das habe ich ja.
Das ist halt der Trade-off, wo du irgendwo...
Es geht, aber halt. Das Ding läuft irgendwie rund um die Uhr und ich verbrauche hier irgendwie nur 600 Watt nachts.
Du verbrauchst nachts 600 Watt, ohne dass die Heizung läuft.
Ja. Was hast du gesagt, i5?
Welche Generation? Es laufen mehrere Rechner und es laufen halt auch noch mehrere Kühlschränke.
Ja, zwei Kühlschränke.
Mehrere Kühlschränke?
Naja.
Bitte, was? Zählt ein Raspberry Pi als Rechner?
Alter, der Raspberry Pi, den habe ich gar nicht mitgezählt. Und das NAS schalte ich tatsächlich nachts ab. Alter.
Mehrere Kühlschränke. Jetzt. Ja, so macht man das halt als Großgrundbesitzer.
Ja.
Alter, Scheiße. Krass. Na gut, okay, keine Ahnung. Da kann ich jetzt nicht mitreden. Ich habe leider nur einen Kühlschrank, der in der Nacht läuft.
Ja. Also wir brauchen hier nachts 600 Watt.
600 Watt ist auf jeden Fall eine fucking Ansage, hey, das ist schon viel.
Das schon jetzt muss viel. Ich gleich erstmal suchen gehen, warum wir gerade so viel Strom verbrauchen. Toll, Ingo.
Wieso?
Hast du mich um meine Nachtruhe gebracht? Normalerweise sind wir hier im Sommer bei einem Nachtverbrauch irgendwo bei zwischen 200 und 400 Watt.
Ja, dann müsste ich die Server abschalten nachts.
Und mein
NAS-Server läuft. Siehst du, Ingo?
Einer von den drei Kühlschränken muss vielleicht noch abgeschaltet werden.
Mein NAS läuft und die Raspberry Pis laufen. Also, das ist... Ja.
Der Raspberry Pi läuft auch durch und die zwei Server laufen auch durch, aber das NAS schalte ich ab, weil die Daten brauche ich tatsächlich, also die brauche ich jetzt nicht.
Ja, mein NAS ist halt mehr ein Server, weil da auch Docker-Container und virtuelle Maschinen und so drauf.
Ja, genau, das habe ich ja auf einen extra Rechner sozusagen. Ja. Das habe ich auf diesen Desktop-Rechner, den ich umgebaut habe.
Das ist so, Ingo, das spielt ja auch gar keine Rolle. Du sagst so, ja, ich möchte das alles so auf einem Device laufen lassen und dann im nächsten Satz sagst du, ja, also eigentlich habe ich hier das NAS und dann habe ich irgendwie so drei Server.
Ja,
und
ich hätte das schon gerne alles auf einem, aber ich habe nicht das Geld dazu, jetzt da alles neu zu kaufen. Das war
ja gut, aber dann kommt ja
Jahre
das Gerät auch gar nicht in Frage. Also ich meine,
Das Gerät kommt nicht in Frage, das habe ich jetzt schon.
Aber es
wäre natürlich was Größeres, Premium. Aber... Auch mit 10.
Premium-Diskussion. Nee, eigentlich würde ich es mir niemals kaufen. Ich wollte einfach nur dagegen sein.
Nein, es sieht schon schick aus, aber es ist tatsächlich, ja, ihr habt mich überzeugt, für meinen Use Case ist totaler Quatsch. Ich muss mir das gar nicht weiter angucken.
Ist nicht dein Use Case, aber
es... Es sieht gut aus, ist nicht mein Use Case.
Ich finde das nice Hardware. Kann man nichts sagen. Haben sie gut gemacht.
Ja, ich finde das auch cool. Super, super klein für voll viel...
Genau, und je nachdem, was halt dein Use Case ist, ist das halt sehr geile Hardware. Ist nicht dein Use Case, fair enough. Ich meine, ich brauche auch mehr. Ich habe auch einen größere CPU. Das halt, weil ich möchte halt auch ganz viele Services drauflaufen lassen. Aber ja, okay, das halt nicht.
Okay. Also es ist ein geiles Gerät, aber niemand von uns will es haben, weil wir einfach mehr brauchen. Gut, das
also tatsächlich
schön, dass wir das geklärt haben.
Also vom CPU wäre es tatsächlich kein Problem für mich, weil das, was ich gerade mache, das hat die gleiche, also es ist viel, noch viel schwächer vom CPU her.
Krass.
Von daher fand ich das jetzt eigentlich von der Ausstattung nicht so shit auch. Ja. Ein bisschen mehr, also 16 GB RAM würden da schon für mich auch ausreichen. Ich habe halt keine Virtualisierung, sondern ich habe halt Services, die ich aktiviere.
Es hat einfach NixOS Service an und fertig.
Ja, genau. Dann sagt dann, da fährst halt nicht noch eine extra VM hoch, die dann irgendwie was macht, sondern du hast halt einfach Services Nginx Enable und hast ein Nginx und Services Nextcloud Enable und dann hast du Nextcloud dahinter. Ja. Und dann hast du halt nicht für alles immer irgendwelche Container oder irgendwelchen anderen Shit oder irgendwelche virtuellen Maschinen. Das ist ein anderer Use Case und ich denke, das passt besser für so Home-NAS-Sachen. Hm. Also Virtualisierung ist immer gut, wenn du den Dingen nicht vertraust, was du da gerade schon wieder, was dir da irgendein Entwickler an die Hand gegeben hat, sagt, hier bitte einmal das Ding starten, dann sagst du, oh, wir machen es mal besser in eine virtuelle Maschine rein. Ja. Hier hast du deine eigene virtuelle Maschine, ich mach die erstmal in ein separates Netzwerk, solange du nicht weißt, was du tust. Ja.
Deiner Nase vertraue ich nicht.
Ja. Deswegen auch für so Zeug zu Hause ist, glaube ich, schon Service starten der coolere Ansatz.
Ja. Ja. Aber auf jeden Fall Services auch zu Hause betreiben.
Ist schon cool. Ja, natürlich. Service zu Hause betreiben.
Korrekt.
Gut, kommen wir zu den Themen. Irgendjemand hat da einen KDE-Sprint reingeschrieben. Ich weiß nicht.
Warum ist das ein Thema? Müssen wir KDE-Sprinten? Müssen wir was machen? Müssen wir irgendwelche Tasks geworden?
Moment, stopp. Ingo, ich dachte, du warst das.
Nein.
Wenn du das nicht warst, würde das bedeuten, dass ich das war.
Ja, das musst du gewesen sein.
Also, ich habe das bestimmt gemacht, weil ich gedacht habe, der Ingo hat das in Radio Tux bestimmt besprochen und kann ein bisschen was davon erzählen.
Ich habe das nicht besprochen. Nee.
Okay, alles klar, dann bin ich da offensichtlich zwischen Tür und Angel drüber gestolpert und habe gedacht, das ist ein Thema für heute. Habe natürlich dementsprechend auch nicht mehr vorbereitet, aber worum es geht, ist, dass die KDE macht jedes Jahr einen wunderbaren Sprint, um ihre Umgebung voranzubringen und macht das immer wieder woanders oder mehrere, ja genau, aber die haben eigentlich immer so ein Sommer-Event, oder? Also, das wollte ich sagen.
Saufen gehen oder was?
Nein, wo sie heftig coden.
Ja.
Heftig ein Durchcoden.
Und dieses Jahr gab es einen KDE Plasma Sprint 2023, der von Tuxedo gesponsert und gehostet wurde. Und dazu haben sie ein Review und eine Reihe von Interviews gepostet im Fediverse. Ja, und das habe ich in die Shownotes. Shownotes verlinkt, genau, Tuxedo Computers ist ein Laptop, kann man Hersteller sagen, ein Laptop-Shop, der sauber durchkonfigurierte Linux-Computer verkauft. Viel mehr kann ich leider nicht dazu sagen, weil ich habe mir die Videos nicht mehr angeguckt.
Oh. Ich war schon bei Tuxedo, wo sie da rumbauen, das kann ich sagen. Findest
du die gut?
Ja, also es ist in einem Gewerbegebiet in Augsburg, sitzen und da coden sie den Teil sozusagen und bauen sich die Sachen zusammen. Und ansonsten arbeiten sie mit einer Firma, also die sind, glaube ich, auch irgendwie, der eine hat Anteile vom anderen und sowieso irgendjemand, der die Sachen dann sozusagen in Deutschland auch noch zusammenbaut. Da habe ich aber vergessen, wie die Firma heißt. Die sitzt, glaube ich, in Sachsen.
Die Jungs waren ja auch auf der Frostcon. Die hatten da einen Stand und da habe ich die da auch mal angeguckt. So, also die Hardware macht schon einen guten Eindruck und da waren auch Leute, die sowas besitzen, mit denen ich mich unterhalten habe und die verkaufen einen Laptop, wo du eine Wasserkühlung daneben stellen kannst, so dass wenn du zu Hause bist, ist das Ding wassergekühlt, also wenn du rechenintensives Zeug zu Hause machst, hast du die hohe Performance, weil das Ding einfach super gut gekühlt ist und wenn du unterwegs bist, musst du die Wasserkühlung nicht mitschleppen. Okay. Und davon haben ein paar Leute an der Frostcon geschwärmt. Das war ganz spannend.
Im wassergekühlten Laptop oder was?
Ja.
Okay. Ne.
Genau, ja, so viel zu
zu diesem
Sprint. Ja, ist doch genau, schön. Ich glaube, wir aber verlinken das einfach. Und dann,
wir wissen auch nicht, was ihr jetzt, also was bei den KDE-Leuten jetzt raus. Aber da gibt es ein YouTube-Video,
genau, könnt ihr sich mal angucken. Der Typ, der das verlinkt hat, leider die Videos nicht geguckt hat.
Könnt ihr jetzt selber als Hausaufgaben.
Ja,
lasst okay, ihr euch das ist die Hausaufgabe
für euch. Was sie verbessert haben an KDE in der Zeit. Gut, wunderbar. Dann kommen wir zur Gulasch-Programmiernacht.
Jo,
der 21. Wow. Ausgabe wahrscheinlich.
Jo, 21. Ausgabe. Es war
Karlsruhe. GTN,
genau. Ja, bestes. Es war ein wunderbares Treffen von ganz vielen Leuten, die man lange nicht mehr wieder gesehen hat, weil ja dazwischen immer noch Corona war. Auch wenn man es schon wieder fast vergessen hat, dass wir da irgendwie 2 Jahre Auszeit hatten. Auch wenn die GPN letztes Jahr schon war, aber es war halt anders. Ja, es war jetzt quasi ohne Einschränkungen, konnte man quasi diese Community, dieses Treffen genießen. Und wie gesagt, viele Leute wieder getroffen. Sehr, sehr coole Sache. Ich war tatsächlich in keinen Vorträgen drin, bis auf dem einen, den ich quasi versehentlich mitgehalten habe dann. Es gab quasi einen Workshop, einen NixOS-Workshop. Und eine halbe Stunde vorher wurde uns gesagt, so, ja, der Typ ist irgendwie krank geworden, wollte das nicht machen. Und dann war quasi PowerPoint-Karaoke mit den Slides von ihm. Aber das war ganz gut,
okay. Hat
funktioniert. Ja.
Okay, sonst, also ihr hattet Spaß.
Ja, genau, es war sehr, sehr cool, genau. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr aufs Camp, was ihr beides...
War schon mal die Vorbereitung.
Ja, genau. Quasi so ein bisschen so Camp-Gefühl, ja. Man konnte draußen auf dem Gras sitzen und es war nicht super warm. War eine coole Sache irgendwie. Kann ich empfehlen.
Sehr schön.
Genau.
Und das ist einmal im Jahr.
Zur GPN ist ein Link an mir vorbeigeflogen, wo jemand bei einer Kryptobude gearbeitet hat und gesagt hat, das hat mir ganz schön viel Verständnis darüber gebracht, wie unser Geld eigentlich funktioniert. Hast du den Vortrag zufällig gesehen?
Hast du zugehört? Hat er nicht gerade gesagt, dass er keinen einzigen Vortrag gesehen hat?
Ja, ich war in keinem einzigen Vortrag drin, bis auf das eine Ding, was ich selber gehalten habe. Das stimmt,
ja. man kann sowas manchmal trotzdem mitbekommen, auch wenn man nicht drin sitzt. Deswegen habe ich gedacht, ich frage nochmal
tatsächlich nach. Gar nicht. Also ich habe überhaupt gar nichts mitbekommen von irgendwelchen Vorträgen oder irgendwas. Es gab was zu essen dort, das war ganz nice.
Gab es Gulasch?
Ja, es gab Gulasch, es gab...
Verrückt.
Ich weiß nicht, ob es vegan oder vegetarisch war. Auf jeden Fall quasi kein echtes Gulasch drin. Und es alle waren trotzdem glücklich. Was schon cool ist irgendwie.
Okay, gut.
Sehr schön. Es war mit allen Essen so. Ich glaube, es war auch einfacher. Da muss man sich nicht irgendwie Gedanken machen, wo jetzt was drin ist, sondern es war quasi alles für alle gut essbar. Ohne Fleisch. Das war, glaube ich... Genau, das war auf jeden Fall eine Sache, die anders gewesen ist, als man es hätte vielleicht erwarten können. Und der Vortrag, die sind jetzt alle auf mediaccc.de, glaube
ich. Da bin ich gerade, ich versuche den gerade zu finden, um ihn zu verlinken. Mhm.
Ja, das wollte ich auch gerade fragen, wo die dann sind. Das können wir dann hier noch in die Shownotes reintun und dann könnt ihr das, was Markus gefragt hat, ja noch nachgucken oder auch die anderen
Vorträge. Wollte uns dann nächstes Mal sagen.
Oder Wegfuhr können sie nachgucken, weil er ja nicht dazu kam.
Genau, aber der kann das jetzt immer noch nachholen.
Ja, genau. Dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Oder? Habt ihr noch was zur Gulasch-Programmiernacht?
Ich habe meine Themen schon aufs nächste Mal, bevor wir überhaupt mit Pat angefangen haben. Geschoben.
Sehr schön. Dann kommen wir zum Mimimi der Woche und ich muss heulen.
Oh no.
Oh. Ja. Warum? Ihr kennt ja vielleicht Iderom. Mhm. Das ist dieses Ding, was an vielen Hochschulen, vielen Instituten irgendwie verwendet wird. Das heißt, man hat einfach überall Internet, wo es so dieses Iderom gibt, wenn man einen Account bei irgendeinem Institut hat. Und ja, ich habe so ein Ding auch und das DFN, das Deutsche Forschungsnetz, will das jetzt, dass wir das alle umbauen. Markus wird sich vielleicht noch dran erinnern, als wir angefangen haben zu studieren, wie kompliziert es war, ins WLAN zu kommen.
Das war quasi die Aufnahmeprüfung, ob man weiter studieren darf oder nicht.
Ja. Mhm. Genau, und weil das so lustig war damals.
Ausmusterungsrate.
Ja, weil das so lustig war und so super funktioniert hat mit diesen Zertifikaten und mit diesen extra Apps und das war eins der besten Sachen überhaupt auf diesem Planeten, haben die beim DFN sich gedacht, ja, das wollen wir jetzt für alle haben, nämlich für alle, die EDOROM nennen, und weil das ja so einfach ist, nennen wir das Ganze EasyROM. Das heißt also, jeder, der EDOROM hat, wird jetzt nicht mehr sein Heimatinstitut oder seine E-Mail-Adresse und sein Passwort verwenden dürfen, sondern muss es jetzt mit Zertifikaten machen. Dafür gibt es Apps.
Kannst du da dein
Windows auf deinem Telefon, die natürlich von irgendwelchen Studenten zusammengeklöppelt wurden, die also alle super funktionieren, weil die haben das natürlich alle total voll drauf.
Kannst du deine EID oder deinen Personalausweis oder sowas benutzen dafür direkt?
Ja, vielleicht, genau, musst du dich auch noch irgendwie ausweisen. Und dann klöppelt dir das irgendwelche Zertifikate. Also natürlich muss erstmal gecheckt werden, ob du überhaupt Zertifikat klöppeln darfst, aber wenn, dann wird eins geklöppelt und wird dann in dein Telefon reingeschoben und soll dann da irgendwie ein Jahr lang gelten oder so und dann musst du es austauschen und das funktioniert alles total super. Also zumindest bei den Kollegen, die es schon ausprobiert haben. Und demnächst werden wir jetzt alle gezwungen, das durchzuführen, weil ja, das DFN will das so. Es gibt zwar ein paar Unis und so, die sich dagegen wehren, aber scheinbar wehren sich nicht genug. Und alle Studenten, die uns zuhören, alle Professoren und alle Wissenschaftler, die irgendwie EDOROM hatten und es lieb gewonnen haben, ihr werdet euch noch wundern. Insbesondere, wenn ihr Linux verwendet, weil das ist halt wie früher, ja. Du musst ja erstmal dann dein Zertifikat zusammenbauen, signieren, es erstmal irgendwo hochladen und es ist eine Katastrophe. Und dann sollst du es noch irgendwie in deinen Network Manager reinkriegen. Also es ist so, dass ich es angefangen habe, danach der Hälfte keine Lust mehr hatte und selbst andere Leute gescheitert sind. Also das ist super.
Irgendwelche Aussichten genial darauf, dass es jemand fixt?
Nö. Nee, also das, ich meine, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Also klar, du kannst die Apps natürlich immer besser machen, kannst sicher auch mal irgendwann, also es gibt auch eine App für Linux tatsächlich, aber ich verstehe es nicht. Also ich meine, dieses EDOROM, so wie es mit dem WLAN-Standard bisher funktioniert hat, war halt einfach super, ging halt überall, war halt überall eingebaut, ja, egal ob auf meinem Telefon, auf meinem Rechner, ja, und bei uns ist tatsächlich auch das Passwort ist ein extra Passwort, also das ist nicht das, was ich sonst auch bei, weiß ich nicht, beim Einloggen per SSH eingeben würde oder an anderer Stelle, sondern das ist wirklich ein explizites Passwort für EDOROM, aber nee, das macht man jetzt alles kaputt und wir gehen einfach 20 Jahre zurück, weil es irgendwie geil ist. Also vielleicht ist es für die Leute, die irgendwie auf Windows diese App dann benutzen und sich irgendwie nicht drum kümmern müssen, vielleicht ist es ja auch einfacher. Aber insgesamt ist es ein Rückschritt, weil wie gesagt, du hast dann, ja klar, sie bauen dir vielleicht eine iOS-App und eine Android-App, aber schon bei der Android-App, die alle richtig, die ganzen Geräte richtig zu unterstützen, sehe ich schon schwarz. Und dann
ja, gerade,
hat mir letztens
gerade
auch jemand gesagt,
so
dass, dass es auch irgendwie dann nur funktioniert, wenn du auch dein, ja, also wenn das Ding Internet hat sozusagen, also du müsstest oder du musst dein Telefon einschalten, dass es Internet hat, damit du dann überhaupt, damit er gegenchecken kann, ob er dir ein Zertifikat bauen darf oder so. Das ist doch absurd.
So ein bisschen.
Jetzt mal ganz ehrlich, ich gehe irgendwo hin, hab kein Netz und will ins Netz, ja, und weise mich irgendwie aus, wenn ich dann erst irgendwie ein Zertifikat bauen muss und dafür Internet brauche, dann ist das doch irgendwie doof. Mhm. Naja, ich bin mega enttäuscht und verstehe das nicht, aber naja, da hat sich irgendjemand an der richtigen Stelle durchgesetzt.
Deutsche Digitalisierung live.
Ja.
In Farbe und Bund.
Also stellt euch schon mal drauf ein, EDOROM ist kaputt. Wir müssen jetzt alle EasyROM benutzen und Das ist so wie wenn Protokolle irgendwas mit simple haben heißen, ne? Da wisst ihr ganz genau, was passiert. Nämlich, die sind nicht einfach. Also wenn irgendwas easy heißt, dann wissen wir auch schon mal, ist definitiv alles außer einfach. So, ja. Jetzt habe ich geheult.
Very sad.
Ihr seid dran.
Haha. Der andere
Komm, Felix hat jetzt ja hau alles raus, ich höre dir zu. Ich sage auch nichts Böses dazu.
Sagst du nichts, was nix.
Wie du irgendwelche Sachen falsch hältst oder so.
Ja, erstens mal. Ne?
Ich sage nichts, du kannst
Doku. Ja. Richtig schlecht. Katastrophe. Nee, ich übertreibe natürlich ein bisschen, aber nix Doku schon in vielen Stellen sehr
fragwürdig.
Interessant. Ja. Fragwürdig, ja.
Ich bin auf deiner Seite.
Sehr zusammengewürfelt von Dingen, die gar nicht wirklich zusammengehören und so.
Ja.
Es ist einfach so, du bist so auf der Seite, das ist einfach so, ja, eine komische Auflistung von Dingen, die man machen kann. Was so nice ist, wenn du weißt, was du machen musst, und dann kannst du so den Abschnitt lesen, den dich interessiert, und den Rest kannst du einfach wegignorieren. Ja, was auch immer. Wie ich schon auch schon gespoilt habe, ich habe meine NixOS-Boxen mal geupdatet. Ist mir mal eingefallen, vielleicht sollte man die mal updaten. Und wenn wir jetzt bei Debian musst du halt so ein Set machen, bei NixOS musst du irgendwie so ein Channel adden und dann musst du updaten und dann musst du aber vorher irgendwie noch die Packages weglöschen, weil sonst dein Raspberry Pi voll läuft.
Ja gut, aber das Festplatten volllaufen, das ist natürlich immer ein bisschen tricky.
Weiß ich nicht, ob das so, ja, aber also NixOS macht's halt, hilft dann schon stark mit, dass das einfach voll läuft.
Ja, das stimmt. Also das kommt halt auch ein bisschen aus der Struktur heraus, also wie quasi Updates funktionieren. Ja, wenn du ein atomares Update haben möchtest, dann kannst du halt nicht einfach irgendwelchen Shit überschreiben. Weil
das ist ja okay. Ja. Und ja, es ist ja auch okay, dass du standardmäßig irgendwie ein bisschen was behältst. Aber du kannst diese Konfiguration ja zu gerade auf einem Raspberry oder so vielleicht by default auch sagen lassen, dass sie Dinge weggelöscht werden oder dass halt nur eine gewisse Anzahl von History behalten wird, dass du halt nicht ewig weit zurückgehen kannst, sondern halt vielleicht nur zwei Versionen oder so.
Ja, aber so eine Bevormundung wird es natürlich dann auch wieder nicht. Also das ist ja mal die Sache.
Also was heißt Bevormundung? Das kann ja irgendwo so ein Config-Ding sein, was halt in deiner Nix-Config steht.
Also tatsächlich gibt es sowas. Es gibt quasi so ein Auto-Garbage-Collector und so, was man anschalten kann. Aber es ist halt natürlich standardmäßig nicht an, weil das wäre ja ein komisches Verhalten, wenn das quasi nirgendwo so ist, außer auf dem Raspberry Pi. Aber
es kann ja überall, also Auto-Garbage-Collector kann ja überall drin sein und auf dem Raspberry Pi ist halt ein bisschen aggressiver als irgendwie auf deinem Desktop. Weil auch auf meinem Desktop, also warum, hä? Und wenn ich das wirklich manuell kontrollieren will, wie viel oder sehr granular, wenn ich diesen Use Case habe oder das halt irgendwie extern über einen Cronjob mache oder was weiß ich, dann kann man das ja auch einfach wegkonfigurieren. Aber ich glaube, das ist schon was standardmäßig sinnvoll wäre.
Also ich finde es nicht, weil Festplatten billig sind und NVMe sind so billig, Mann.
Ja,
so
ja, aber billig. Pack mal eine NVMe auf dein Raspberry.
Ja, dein Raspberry Pi soll einfach eine NVMe schlucken können. Ja, das ist quasi das halt nächstes schon Level.
Also ich gebe dir recht, auf meinem normalen Ding, sie ist mir, glaube ich, auch recht egal. Auf dem Raspberry finde ich schon komisch.
Es gibt da zwei Optionen, die man da anwerfen kann. Es gibt Nix Settings Auto Optimize Store. Das ermöglicht quasi so eine Deduplication zu aktivieren auf dem Store, dann hardlinkt er quasi Sachen, anstatt dass er die quasi einfach nochmal daneben hat. Das hilft auf jeden Fall relativ viel, besonders wenn du Konfigurationen hast, die sehr ähnlich sind. Und dann gibt's auch noch was anderes, muss ich mal jetzt kurz nachschauen. Genau, das sind auf jeden Fall Dinge und wie gesagt, es ist nur, also NixOS ist da quasi von Festplattenverbrauch schon sehr aggressiv, würde ich jetzt sagen. Also im Gegensatz zu besonders konservativen Distributionen, die halt total aufpassen, dass sie irgendwie nicht viel Zeug auf die Festplatte schreiben, ist bei NixOS so, wenn es quasi ein Update gibt, dann ist halt alles neu und dann lädt er einen kompletten alles runter, ja. Also alles von der initialen Boot oder quasi ja von der initialen Chain von irgendwelchen Core-Packages und sowas, wenn es da was Neues gibt, dann ist alles neu. Und dann hast du halt, wenn das eine 2 GB groß ist, dann hast du danach halt 2x2 GB bei dir rumliegen, wenn du ein Upgrade gemacht hast. Und ja, das muss, da muss man sich ein bisschen bewusst sein, dass das ein Problem ist. Steht natürlich auch nirgendwo so. Ja,
ja. Ja, ja.
Steht quasi nirgendwo. Übrigens, du brauchst voll viel Festplatte und am liebsten auch voll viel RAM, wenn du irgendwelche Sachen machen willst.
Ja, ja. Ja, es sagt ja auch einfach, also ja, er läuft dann halt auch einfach, das Tooling hilft ja auch null. Also nix.
Ja.
Das, wenn du, wie heißt es, nix, Rebuild machst oder so, der sagt ja auch nicht so, hey, vermutlich mit diesem Ding wirst du jetzt, wird deine Festplatte volllaufen, oder sogar, dass sie halt catchen, wenn deine Festplatte vollläuft und sagen so, ja, ups, deine Festplatte ist vollgelaufen, wir konnten dieses, Rebuild nicht fertig machen, vielleicht willst du ja mal ein Clean machen oder so.
Collect Garbage machen, ja.
Genau, und Collect Garbage machen. Das wäre ja schon einfach von der Usability, aber es ist einfach so, es läuft halt einfach Festplatte voll und so, ist mir egal.
Ich weiß gar nicht, was da Debian macht, ehrlich gesagt.
Ja, vermutlich das gleiche, aber auf Debian hast du halt wie das Problem nicht so, weil die halt
überschreibt halt alles einfach.
Überschreibt halt, ja, dass du hast halt nicht 500.000 Konfigurationen.
Also, was du halt du musst halt das erste Mal runterladen natürlich, und da, je nachdem, wie viele Pakete du runterladen musst, kommen dann ein paar Gigabyte zusammen. Aber wenn er dann updatet, überschreibt er natürlich die Sachen, die da sind, und die brauchen nicht dann doppelt Platz.
Ja, aber das ist natürlich schon auch ein bisschen problematisch, wenn es jetzt quasi auf der Hälfte.
Ja, ja, natürlich.
Quasi das Upgrade, da deine Festplatte vorläuft, dann ist natürlich ein Arsch. Ja, also dann kannst du das System nehmen und direkt in den Müll werfen. Bei NixOS sagt er, ja, es ist vollgelaufen, dann machst du die Festplatte wieder leer und versuchst es einfach nochmal.
Ja, okay.
Weil halt das Upgrade komplett atomar ist.
Ja, ja. Aber auf der anderen Seite eben muss ich sagen.
Ja, nee, also du müsstest bei Debian, könntest du auch Platz machen zwischendurch. Also er wird dann halt das eine.
Das, ja, du eine kannst DKG das Update schon einmal nur einmal laufen.
Ja, aber das da ist auf jeden Fall nicht so klar, dass, wenn das Update nicht vollständig ist, dass du es einfach.
Du kannst es nicht zurückrollen. Debian kannst du nicht einfach so zurückrollen, aber du kannst schon das Update, was du, oder das Upgrade, was du angefangen hast, kriegst du schon noch beendet, selbst wenn
du musst quasi du musst dann auf jeden Fall dabei sein, dass du den Shit, der da jetzt gerade halb geupdatet ist, irgendwie auf die. Du
musst sowieso dabei sein, weil es dich zwischendurch irgendwelche Rückfragen stellt.
Das ist ja praktisch. Okay, ja, gut.
Nee, kannst du aber auch wegkonfigurieren. Aber ja.
Kann man bestimmt immer alles wegkonfigurieren.
Ja, aber eben, fairerweise muss man auch sagen, also, das ist mir, also ich habe ja ein paar Raspberries mit Debian. Und das ist halt einfach nie passiert.
Ja, mir auch bisher.
Bin ich nie reingelaufen mit Debian, also.
Ja. Also hier gibt's,
ist schon ein theoretisches Problem und gibt sicher auch Leute, die da reinlaufen, und ja, wenn mit dein Update irgendwie kaputt geht, ist ein bisschen mühsamer als mit NixOS, aber mit NixOS, ich glaube, also die Wahrscheinlichkeit, dass du da reinläufst, ist halt schon groß.
Ja, also Wiki ist da relativ offen zu diesem Thema, nämlich Storage Optimization heißt der Wiki-Eintrag. A recurring problem with NixOS is lack of space in slash. Even if you only occasionally use Nix, it's easy for Nix Store to grow beyond reasonable sizes.
Yeah.
Yeah. But follows are generic notes on how to reduce the growth of the Nix Store. Ja, ja. Genau, da gibt's quasi ein paar Sachen. Das Problem ist quasi, dass du ja auch für jeden. Also wenn du jetzt ein Paket zum Beispiel mit NixEnv installierst und der benutzt gerade einen anderen Channel als dein restliches System, also das Betriebssystem, also wenn ein User ein anderes Channel hat als Root, dann hast du auch wieder zweimal alles. Und da muss man sich ein bisschen bewusst sein, dass quasi dass diese Root, also diese Pointer halt alles mit sich ziehen, was es halt braucht, um dieses Paket lauffähig zu machen. Und zwar in der Version, wie es halt gebraucht ist, und nicht halt in irgendeiner Version, die halt aus Versehen gerade mal auf dem Betriebssystem liegt.
Genau. Das ist tatsächlich ein Problem, ja. Finde ich ist berechtigt. Und wie gesagt, ich löse einfach mit mehr Festplattenplatz.
Ja, ja.
Und, also das mehr NVMEs.
Ja, aber
ja, für genau, einfach nimmst du diese eine NAS dann, wo du irgendwie voll viele NVMEs reinstopfen kannst.
Aber ja, eben für ein Raspberry ist es halt so ein bisschen so, ja.
Ja, für den Raspberry, genau. Ich hoffe, dass die nächsten Raspberry Pis besser werden.
Ja. Klar gibt es irgendwie 256 Gig SD-Karten und so.
Die sind so billig, Mann. Diese SD-Karten, 256, sind so fucking billig, Mann.
Ja, ja.
Das ist absurd, echt. Also du kostet irgendwie 15 Euro oder so. Was kriegst du für 250 Gigabyte?
Ja.
Und, ja.
Kann man schon machen, aber irgendwie, ich habe halt noch ganz viele irgendwie 32, ja, ich weiß, 16,
32.
Also 64. Fotos willst du aber auch nicht auf 256 Gigabyte packen. Natürlich, weil die Dinger gehen halt auch kaputt und dann
dann vier Wochen Urlaub. Die Fotos willst du nicht auf dem Raspberry Pi tun. Auf dieser Raspberry Pi Festplatte, das macht man einfach nicht.
Das sowieso nicht, ja.
Ja, also hier genau 15 Euro kostet gerade 256.
Ja, ja.
Also das ist so genau. Mega billig.
Also du musst die Fotos halt trotzdem am Abend noch von der Kamera wegkopieren, ist das, was Markus sagen will, glaube ich.
Ja. Ach so, ja, von der.
Naja. Ja, oder zumindest eine Kamera haben, die immer gleich auf zwei Karten gleichzeitig
schaut. Ja, oder zwei Karten oder irgend sowas, weil alles andere ist schon ein bisschen fahrlässig, wenn du halt irgendwie drei Wochen in den Ferien warst.
Du kannst hier aber auch die Fotosachen kaufen hier, so diese CF-Express-Karten, wo einfach mal 228 Gigabyte immer noch 170 Euro kosten. Ja,
aber welche Kameras
die
haben
die nicht mehr hergestellt?
Doch,
eBay.
Die neuen benutzen. Nicht CF Express, das sind die neuen. Also Compact Flash Express.
Ah,
Compact Flash, das ist schon das neuere.
Die so aussehen wie eine normale SD-Karte, aber ein bisschen fetter sind oder so.
Genau.
Ja, ja, stimmt. Ja, ja, aber das, ich meine, das ist so. Ja. Leute, die Geld damit verdienen.
Zahlst du irgendwie vergoldete Bits oder so.
Ja, genau. Vielleicht sind sie dann wenigstens ein bisschen mehr reliable und so. Weiß man nicht.
Man hofft es, aber wissen tut man es auch nicht. Nee.
Ja, genau. Das habe ich zu wenig. Aber ja, die sind echt teuer. Da kannst du dein Geld. Gut, sind die nicht auch super schnell so für Videozeug, dass du halt irgendwie dein 8K-Footage direkt raw.
Ja.
Aufschreiben kannst.
Wow, wie eine NVMe, geil.
Ja,
genau, wie eine NVMe.
Nur, dass die halt unendlich viel Geld kosten. Sehr praktisch, genau das, was ich mir wünsche. Ja. Warum kann ich nicht einfach eine NVMe in meine Kamera
reinpacken? Ja, kannst du halt nicht, ist halt nicht drin. Pech gehabt. Du sollst halt bezahlen, wenn du schon eine Profikamera hast, dann sollst du auch Profi-Karten
und dann Trash dazu kaufen, ja.
Ist halt so.
Ah, komm, hier ein Dollar pro Gigabyte. Bisschen mehr als ein Dollar pro Gigabyte. Für ein halbes Terabyte, es geht doch.
Geht alles.
Ja, ja.
Für Gigabyte kosten fast 500 Euro.
Gut.
Ja. Gut, ja, sind wir durch? Dann
kommen wir durch, ja.
Kommen wir noch zum Lesefu.
Hat irgendjemand irgendwas gelesen?
Ich habe was gelesen, und zwar Debugging a Fuse Deadlock in the Linux Kernel. Oh. Und ich bin von Netflix und ich bin großer Fan von Leuten, die so Write-Ups machen, wenn sie so Probleme debuggt haben. Weil einerseits kann man da sich immer so Debug-Techniken abschauen und andererseits ist halt auch immer interessant, Dinge zu lernen. Halt obskure Dinge, die man dann vielleicht auch mal bei seinen Problemen anwenden kann. Zum Beispiel wie Signale zu einem Prozess. How do signals work? Genau.
Das war der Red Herring. Okay, ja. Interessant. Gucke ich mir auch mal an.
Könnt ihr euch ja mal durchlesen. Ist auch ganz okay geschrieben. Ist auch nicht super lang.
Nö. Also, schon lang, aber ja.
Ist halt ein Lesefu, ist halt nicht. Darum habe ich sie in Lesefu gepackt und nicht als News oder so.
Sehr schön.
Muss man ein bisschen lesen, aber es ist auch nicht.
Dann Wireworld.
Genau. Wireworld ist hier ein Zusammenschrieb. Das Ganze heißt Lisp Game Jam Wireworld Hoots Low Level Web Assembling Tooling in Action. Es geht quasi darum, quasi um ein Spiel, was in diesem Game Jam erzeugt oder gebaut wurde, was in Lisp geschrieben ist und was dann zu WebAssembly runterkompiliert wird.
Okay.
Und genau, das beschreibt quasi, wie diese ganzen Steps funktionieren, wie das Spiel funktioniert und wie das quasi alles zusammenhält. Und das ist schon sehr cool. Also viel, sehr technisch, aber gut geschrieben. Genau. Und das Spiel sieht auch lustig aus.
Und viele interessante Techniken drin. Ja, wunderbar. Genau. Dann kommen wir zu den Picks. Picks.
Aber was?
Aber was? Manager, wer hat doch eben ein schnelles Video gesagt?
Haha!
Ja.
JPEG XL. turns out, es gibt einen JPEG-Standard, der GIFs kann.
Also, GIFs meinst du?
GIFs, ja, Entschuldigung.
GIFs. Ja, okay. JPEGs, der GIFs kann das.
Naja, also GIFs können es in er kann halt auch animierte Bilder. Ja. Animiertes Bild. Ja. Und das ist irgendwie dieser neue JPEG-Standard, der JPEG XL. Und FFmpeg hat jetzt Support für animierte JPEG XLs.
Okay. Ist Sachen, die braucht die Welt nicht, aber ja.
Doch, mehr, also GIF braucht schon mal noch eine Evolution, Revolution.
Ja, GIF schon, aber JPEG, das kostet wieder irgendwie, die wollen doch wieder irgendwelche Lizenzmoneys dafür haben, für den Scheiß. Brauchen wir noch nicht. Naja,
gut. Ja, weiß ich nicht. Aber mehr Animation in Bildformaten.
Ja, früher war das ganze Webbestand nur aus solchen Sachen. Ich kann mich dran erinnern. Das war das Ding. Wir hatten ja nichts außer animierte GIFs.
GIFs meinst du?
GIFs?
Nee, GIFs.
Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, was du meinst.
Ja, das ist doch nicht Giraffrig. Das
der eine Typ hat gemeint, der eine Typ hat gemeint, das heißt so.
Der eine Typ
und
hat halt
der
keine Ahnung.
Stimmt. Nee, er ist der Benevolent
ist
Dictator for Life.
Der hat Gips. Keine Ahnung. Je weg. Los jetzt, weiter.
Ja, der weiß nicht, wie man das in Berlin sagt. Im Kiez vielleicht redet man so.
Ja, da redet man so. Da kann man das machen. Aber
ja,
der kann
da kann
machen.
Man auch, da kann man auch GIFs sagen. Ja, das stimmt schon. Das ist halt dann einfach.
Die würden da wirklich GIFs sagen. Aber das geht so nicht. Der komische Amerikaner kann das nicht machen. Der hat keine Ahnung. Weiter hier. Stable Diffusion.
Das ist wahrscheinlich so ein American-British-English-Teil. So.
Ja. In der Zeit, die ihr jetzt rumhältet, habe ich mir jetzt eine NVMe SSD gekauft.
Achso, nice. Was war denn? Wie groß? 2 Terabyte
oder 2 Terabyte? 2.
2 Terabyte. Ja, 2 Terabyte. Das ist so geil einfach. Fucking 100 Euro.
Ja, unter 100 so Euro.
Unter
100 Euro. Ich habe 80 Franken dafür bezahlt.
Keine Ahnung, was ist denn echt Geld ist.
Ja, weiß ich nicht. 180 Euro.
Aber letztes Mal gab es für 180, glaube ich, 4 Terabyte. Die habe ich jetzt nicht mehr gesehen.
Ja. Aber das kommt wieder. Ja, also das ist alles so billig. Einfach, das ist
81 Euro sind das.
Ja, das ist
für,
schon
für Leute, die keine Ahnung vom Geld haben.
Das ist schon
jetzt
mal
musst du aber die du gekauft hast, auch noch verlinken. Damit wenn du hier schon Mustershopping machst.
Ja, also genau, man muss natürlich ein bisschen schauen, dass die quasi TLC oder ich weiß nicht, irgendwelche anderen komischen Sachen oder dass irgendwas nicht hat. Irgendwie dieses eine Ding, was voll Shit ist. Es gibt diese eine Technologie, die du in NVMe hast, die voll kacke ist, das willst du nicht haben, aber den Rest willst du alles haben. Ich weiß aber nicht, wie die das jetzt heißt.
Ist egal.
Ja. Genau, da muss man ein bisschen drauf achten. Die sind nämlich noch viel billiger, weil, ja, die sind dann bei den Rides sind die halt relativ shit dann. Die sind dann so langsam wie eine echte Festplatte. Ein bisschen komisch.
Was?
Ja.
So langsam.
Was war denn das? So langsam wie
Kannst
eine echte Festplatte?
Jetzt noch kaufen und es kommt schon morgen. Gottes Willen.
Also ich habe jetzt eine gefunden, 2 Terabyte 254 Euro. Also ich finde, ihr übertreibt ein bisschen mit, das ist alles so billig.
Hä? Also hier gibt's eine für 4 Terabyte NVMe für 199.
Ja, genau. Das sind 4 Terabyte. Das ist genau der
4 Terabyte 199.
Ich weiß nicht genau, was du da gefunden hast, aber wenn du irgendwie auf premiumshopping.de oder sowas, keine Ahnung. Hier ist es. Das ist
und
falsch.
2 Terabyte sind wirklich 95 Euro.
Ja, genau. Und da muss man ein bisschen schauen, wenn jetzt quasi, ja, genau. Man muss sich da einmal ganz gut mit auseinandersetzen und gucken, ob jemand sagt, die ist voll der Shit. Und wenn es keiner sagt im Internet, dann kannst du die kaufen.
Ja.
Ich weiß, fuck, wie heißt.
Ja, das ist nachdem, ob du 3 Bits da abbildest oder 4 QD, irgendwas, genau. TLC, das sind irgendwie
genau,
so
ich glaub,
Unterschiede
du willst
da. Na, dreifach kannst du schon mal abbilden, aber wenn es 4 sind oder
genau,
so.
Genau, ich glaube, QLC ist das, was du nicht haben willst, weil dann wird irgendwas anderes auch langsamer.
Aha, lassen. Ich habe QLC.
Ja,
Premium. Das ist scheißegal, das ist immer noch schnell genug.
Also wenn du es in NAS einbauen willst, in
deinem schneller als drehendes Ding.
Ja, das,
schneller als drehendes Blech.
Ja, das ist immer noch schneller als irgendwie eine Festplatte und so als das halt egal. Also ja, ich sehe den Punkt, wenn du irgendwie so Performance-Anforderungen an das Ding hast, aber so, mir würde auch eine Festplatte reichen. Das halt
ja, aber mittlerweile ist eine
aber Festplatte. Aber es ist halt billiger, als wenn ich mir eine. Ja, genau. Also erstens mal kann ich in dieses System, wo die reinkommt, kann ich keine 3,5 Zoll Festplatte überhaupt reinbauen. Und ja, alles andere ist teurer. Und ist immer noch schneller als drehender Rost, also. Das so.
Ja, das ist echt.
Das halt so ein bisschen.
Mhm. Okay.
Genau, aber da muss man ein bisschen schauen. Also, wenn ihr eine für euren Laptop haben wollt oder so.
Ja, ja.
Dann guckt da einmal kurz drauf, wenigstens. Genau, das ist, ich glaube, TLC ist, was man gerade haben will. Und wahrscheinlich willst du noch ein SLC-Cache, wenn das besonders schnell haben möchtest oder
ja,
so.
Ja. Ja, ja, für einen Laptop oder so, das hast du ein bisschen andere Anforderungen, aber für so ein
genau. Ja. Also genau, das ist glaube ich, was man gerade haben will. Man will irgendeinen Cache davor haben, SLC oder DDR Cache und ein TLC als Plattentechnologie und wahrscheinlich musst du einmal noch gucken, wenn du es in deinen Laptop einbaust, dass sie Deep Sleep unterstützt, weil manche Festplatten gehen ja nicht in Deep Sleep. Ja. Das sind Sachen, aber trotzdem, also rein generell ist es alles super billig geworden. Guckt einfach nur, dass es das ist, was ihr braucht.
Ja, das macht Sinn, ja.
Genau.
Okay. Dann QR-Code mit Stable Diffusion.
Ah, genau. Letztes Mal habe ich darüber geredet, dass irgendjemand im Internet QR-Codes gebaut hat mit ControlNet, also mit quasi so einer Technologie, die du dann einscannen kannst mit deinem Handy, aber die eigentlich aussehen wie Bilder. Und es stellt sich heraus, 2 Wochen später haben es quasi andere Leute gemacht, ohne dass sie irgendwelche custom-trained ControlNets benutzen, sondern halt einfach mit Bordmitteln, Stable Diffusion und ControlNet als Plugin. Und stellt sich heraus, funktioniert. Ist geil.
Gut.
Und da ist quasi ein Blogpost, der beschreibt, wie das genau funktioniert, welche Einstellungen du brauchst, welche Netze du brauchst und wie du quasi diesen QR-Code erzeugst und so.
Okay, wunderschön.
Genau.
Node.js Sort.
Ja, wenn du in Node.js und vielleicht auch in JavaScript, das habe ich nicht mal ausprobiert, ein Array hast mit Integern und dann Sort drauf aufrufst, dann werden sie alphabetisch sortiert, logischerweise. Dachte ich, sollte man wissen.
Okay. Dann Dreambert. Wer ist der Dreambert? Der Dreambert ist die perfekte Programming Language. What?
Ah. Ich habe es gerade im Browser noch ausprobiert, im Browser macht es auch. Der nächste Pick ist auch von mir. Genau, das ist die perfekte Programmiersprache. Wenn wir schon bei guten Programmiersprachen sind wie JavaScript. Genau.
Sie hat Exclamation Marks
sind wichtig, genau.
Und Fragezeichen auch, oder was?
Genau. Aber was also, du schreibst halt deinen Code und dann machst du einen Exclamation Mark und wenn du extra bold bist, dann machst du halt 2 oder 3 oder 4.
Wenn du nicht sicher bist, dann Fragezeichen oder das war
nicht unsicher ist oder was.
Spielt das eine Rolle? Ja, genau, wenn du unsicher bist, machst du ein Fragezeichen.
Okay, und warum?
Was lustig ist.
Nee, aber ich meine, hat es dann irgendwie eine Funktion oder so?
Was, das Ausrufezeichen?
Ja.
Ich glaube nicht unbedingt. Nein, keine Ahnung, vielleicht.
Okay. Ich finde, es sollte eine Sache haben. Es sollte dann besonders krass sein.
Ich, Ich glaube, das ist einfach so Semikolon, das ist einfach so das
Ende von deinem... Ach so, okay, deinem, Semikolon gegen Ausrufezeichen.
Ja, Ausrufezeichen. Ja, okay. Aber du kannst halt beliebig viele, gleich gut, fairerweise gleich wie Semikolons, du kannst normalerweise auch beliebig viele Semikolons machen. Aber Ausrufezeichen macht halt mehr
Dreambird
Sinn.
Dreambird unterstützt AEMI, was für Automatic Exclamation Mark Insertion steht. Das heißt, er rät quasi, wenn irgendwie eine Zeile zu Ende ist oder wenn du irgendwie Exclamation Marks vergessen hast. Mhm. Das ist nice. Oder wenn du irgendeine Klammer vergessen hast oder hochkommen, dann rät er das alles.
Ja. Dann haben sie auch AI.
Das ist fein.
Was Automatic Insertion das, ist.
Ja, und, ja, genau, das habe ich gerade gesagt, ja.
Ja, genau.
Das ist geil. Ja. Das ist super Premium auf jeden Fall.
Und auch Leerzeichen, Whitespaces machen totalen Unterschied. Ja. Das ist wichtig.
Das ist wissen. Voll gut. Das ist voll gut, die gute Programmiersprache, daran hab ich gedacht.
Okay. Auch, also, auch wenn ihr mal richtig gebrainfuckt werden wollt, dann guckt euch den Dreambird an. Und wenn nicht, dann lasst es aber
sein. Auch der letzte Release ist geil.
Ja, bei dem AI steht da noch, please note, AI does not use AI. Instead, any incomplete code will be auto-emailed to Lou Wilson, also der Entwickler, who will get back to you and complete the line as soon as possible. No recruiting. The backlog of unfinished programs has now grown to unsustainably long. If you would like to volunteer and help with AI, please write an incomplete Dreambird program and leave the contact details somewhere in the source code.
Genau.
Schön.
Okay. Ja, sehr schön. Sachen, die Welt nicht braucht, aber irgendjemand hatte Spaß. Kommen wir zum Arduino oder zu einem VOGVI
Simulator. VOGVI? Den VOGVI. Ich bin da drauf gestoßen, weil manchmal ist es ganz praktisch, nicht die ganze Zeit an dem Arduino zu hängen, wenn man was ausprobieren möchte. Und besonders cool finde ich daran, dass man mit dem Simulator da auch so ein Neopixel dranhängen kann, ein Neopixel simulieren kann und dann ausprobieren kann, die Neopixels richtig anzusteuern. Ja, deswegen habe ich gedacht, ich pick den und habt Spaß. Ja.
Am Gerät. Also das weiß ich noch nicht.
Hey, ja, nee, noch nicht ganz. Wir brauchen das für den Bot, der muss das später hören. Das war's jetzt. Oh mein Gott, ich gehe nie wieder hin.
Wenn man mich triggert halt.
Du darfst nicht getriggert werden. Der Bot, denk an unsere AI, ja, die komm, ist verwirrt
jetzt. Jetzt noch die letzten zwei Sachen, dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn der
Chop.
Der Rainbolt.
Also, hier, kennt ihr Rainbolt? Den GeoGuessr? Das ist so ein YouTuber- Typ.
Und der ist gut, oder
der
was?
Der ist super gut im Geocaching. Okay. Und da gibt es ein paar lustige Videos. Vielleicht habt ihr schon mal ein Meme von ihm gesehen. Und ich habe gedacht, ich pick eines seiner neueren Dinge, die er gemacht hat. Und da hat irgendjemand auf TikTok halt so ein Video gemacht und irgendwie so ein Bacon, Egg and Cheese Sandwich gegessen und gesagt, das ist super geil, aber ich sage euch nicht, wo das ist. Und dann hat er halt irgendwie knapp eine Woche lang halt auf Google Maps diesen Shop gesucht und die Information.
Alter.
Ja, hat hier irgendwo auf seinem Twitter hat er gepostet, wie viele Stunden er auf Google Maps verbracht hat und es waren halt schon so irgendwie 40 Stunden oder so. Also schon so eine Arbeitswoche hat er diesen Shop gesucht. Und er hat den aber halt gefunden und die Leute kontaktiert und so und jetzt haben sie dieses Sandwich als The Rainbolt umbenannt und das kannst du den so bestellen und er hat allen gesagt, wo man das, wo der Shop ist.
Kostenlose Werbung.
Was schon ein bisschen lustig ist.
Aber das ist jetzt
manche auch Leute schon... haben zu viel Zeit.
Ja,
ich weiß nicht, wenn der Rainbow.
Also ich meine, es ist ein Job. Was heißt zu viel Zeit? Das ist genau das ist halt irgendwie so sein Ding.
Er wird da quasi. Wie funktioniert das? Also wie kriegt er quasi sein Geld? Wird er unterstützt von Patrons oder wie läuft es bei dem?
Ich weiß nicht, ob er Patron. Vielleicht hat er Patron. Vielleicht also sicher über die Views. Vermutlich Store. Verkauft er Merch oder so. Probably.
Ja, er verkauft auf jeden Fall Merch. Er ist irgendwie auf diesen ganzen anderen Sachen. TikTok, Instagram, Twitch, Yahoo, bla bla bla.
Ja, es gibt irgendeinen Store.
T-Shirt für $30 ist auf jeden Fall nur meine Ansage. Dafür, dass da quasi nichts drauf ist.
Ja. Aber es sind auch sold out, also.
Krass.
nie wieder.
Also die ist das. Mehr.
Braucht nicht hingehen.
Nice. Und der hat irgendwie einen Hut, einen Cappy, wo einfach nur ein Nice-Punkt draufsteht.
Ja. Nice.
30 Euro. Okay, so finanziert er sich. Was ja in Ordnung ist. Also ich meine, okay. Wenn die Leute es kaufen, ist gut.
Also ich glaube, das ist auch nicht so teuer.
Was, 30 Euro für ein Cappy? Ich weiß nicht genau.
Also wenn du so ein branded Cappy kaufst?
Keine Ahnung. Mann.
Ich hab mir noch also nie klar, wenn du irgendwie so ein No-Name-Store-Ding, dann kommst du vielleicht, aber auch dann so 15, 20 Dollar zahlst du noch schnell mal. Und das ist halt irgendwie No-Name, nicht branded, also darum, ich glaube.
Keine Ahnung. Professional Google Maps Player ist er anscheinend.
Genau. Er ist halt ein Google Maps Player, was schon auch ein lustiger Job ist.
Ja.
Und ich glaube, er macht, ich weiß nicht, ob er immer noch, aber ich glaube, er war auch irgendwie aktiv in der, ja genau, das ist halt Professional. Und ich glaube, da gibt's auch Preise zu gewinnen und so.
Ah, okay. Also quasi so wie Fortnite professionell spielen oder so.
Genau, genau. Okay, und wenn du halt gut bist, dann kannst du wohl auch ein bisschen Geld damit verdienen.
I got hired, hat er als letztes geschrieben, vor 6 Tagen. Für irgendeinen CIA-Schissel.
Ja, er macht halt Videos und so.
Mhm. Ja, ist okay.
Ja. Ja, ich habe jetzt für Funsies mal auf den erstbesten Link geklickt, wo du NHL-Hats kaufen kannst. Und die sind auch so zwischen 13 und 30 Dollar.
Ja gut, aber trotzdem schon Obers. Aber ich glaube, er macht dann also, quasi über diese, weiß ich nicht genau.
Ja,
Sachen also, Geld.
Ja, naja. Ist ja auch in Ordnung. Also wie gesagt, solange es funktioniert, ist doch alles cool. Also,
scheint zu funktionieren, es scheint genug Geld zu verdienen, dass er eine Woche lang irgendwie
diesen Bagel-Shop suchen kann.
Genau. Damit er so ein 30-Sekunden-Video, nee, ist nicht mal, ist 14 Sekunden, ist ein 14-Sekunden-Video. Damit er ein 14-Sekunden-Video machen kann. Schon geil.
Von irgendwie die Hälfte von dem Video das andere Video ist.
Ja, ja, genau.
Okay, nice.
Das ist schon, nee, finde ich gut. Darum habe ich gedacht, pick ich mal. Und dann, genau,
gut.
C++. Finden wir auch gut. Da gibt's jetzt, es gibt diesen einen C++-Typen, den alle kennen. Also weiß ich nicht, ob den alle kennen, aber es
welcher
Jason Turner.
Kernel. Ah, das ist der Lenny, oder?
Lenny.
Der Rainbolt.
Genau. Rainbolt
Lenny. Rainbolt von Rainbolt C++.
Lenny. Von C++. Und der hat so ein CMake Starter Template gemacht. Wenn ihr ein neues C++ Projekt machen wollt, könnt ihr euch das hier mal anschauen. Und hat da ein kleines Video drüber. Oder auch nicht. Wenn ihr kein C++ macht, dann
dann mach es
nicht.
Dann schaut euch das nicht an.
Okay, also es gibt wohl tatsächlich so GeoGuessr Tournaments.
Ja, genau, das ist das, was ich gemeint habe. Wenn du das professionell machst, gibt's halt Tournaments.
Ich meine, die Dinger sind auch ganz witzig. Kriegst irgendwo ein Bild und dann musst du wirklich erstmal raten.
Ja, ich verstehe.
Das kann man schon mal eine Weile spielen.
Ich
kenne GeoGuessr,
aber ich habe nicht gewusst, dass es quasi so ein
Ja, natürlich. Das ist alles, was
Pro-Scene darum gibt.
Natürlich.
Hallo?
Es gibt eine Excel-Pro-Scene.
Es gibt auch Freaks, die das mit Excel machen.
Das kenne ich, das verstehe ich ja auch. Ja.
Nee, das verstehe ich auch nicht. Aber ja.
Was kann man denn da so gewinnen?
GeoGuessr-Tournament.
Ja, ja, genau. Also er hat da auch gibt's auch alles möglich. Gibt's auch so Drama, wenn irgendwelche Leute cheaten und so.
Ja, natürlich.
So. Das ist ganz alles sein.
Das ist halt eine ganz normale Pro-Scene.
Ganz normale Pro-Scene, ja.
Ja. Ist halt GeoGuessing.
Verrückt, alle verrückt.
Nice.
Alles.
Guck, was soll da?
Alles.
Okay, warte mal, ich frag mal hier das Modell. Bing.
Ja, also ich find's gut.
Du mit deinem Modell.
Nein, das ist, ich find's in Ordnung,
ist einfach mal ein Sprachmodell zu fahren.
Nein,
Oder was fragst du dein Modell?
There are GeoGuessr professional.
What do you think about that?
Es kann ich nicht sagen, es denkt ja nicht selber. Ja. Ich will,
What do other people think about that?
Amount of money can I win first place? Weil es stand nirgendwo. Oh, ich hab's jetzt auch nicht weiter googeln können. Genau.
und sagt da, who do I don't
und
care.
Und was sagt er hier? Bla, bla, bla. 2000. Hm. $2000 ja. Price Pool.
Ja, aber das ist literally, wenn du Google GeoGuessr Price Pools, das erste Ding ist, das
ja,
also,
aber dafür hätte man darauf kommen müssen, dass man Price Pool.
Ja, aber das habe ich jetzt gerade gemacht, das wäre mein erster Guess gewesen.
Ja, nachdem ich gesagt habe.
Nee, bevor du das überhaupt gesagt hast.
Okay, alles klar. Na gut, ist ja auch egal, also wenn du quasi schneller googeln kannst, als ich normalen Text schreiben kann, ist ja auch in Ordnung.
Ja. Offensichtlich. Okay.
GeoGuessr Esports YouTube Channel for more information. Muss ich vielleicht auf den GeoGuessr Esports Channel gehen.
Also hier, gut, also wenn ihr uns nächste Woche wieder hört, dann sind wir alle professionelle GeoGuessr, weil wir gemerkt haben, das ist das
richtig
Einzige.
Richtig viel Geld.
Das,
$2000
richtig viel Geld
cool
machen.
Geld.
Viel mehr als C++ programmieren oder sonstige Sachen, die wir so in so einem normalen Leben so tun.
Ja.
GeoGuessr ist
aber dann müssen wir gegen diesen einen Typen gewinnen und der hat einfach eine komplette Woche Zeit gehabt, um irgendeinen scheiß Bagel-Shop zu finden.
Ja,
finde ich
wenn
gut.
Wenn du erstmal das ganze Preisgeld kriegst, dann ja, kannst du auch die Wochenzeit und kannst du auch machen.
Doubt. Oh. Weil um zu gewinnen, müsstest du dir quasi die Woche Zeit nehmen. Oder noch mehrere Monate, damit
Urlaub,
du so gut wirst. Weil es,
ja, der Ingo ist doch ein Naturtalent.
Ja, natürlich. Bei allen.
Eben.
Gut, sind wir durch für die Sendung?
Ist
schon spät, Leute. Wir müssen ins Bett. Ja. Also zumindest der eine Felix muss schon lange ins Bett.
Same.
Eigentlich.
Genau. Also das nächste GeoGuessr Price Pool ist übrigens 50.000 Total Price Pool.
Sehr schön. Da machen wir alle mit. Den sahen wir ab.
Ja. Und den sahen wir ab und müssen dann nie wieder arbeiten. Bis 2 Monate später.
Ja, genau.
Und wir sind auch noch versteuern müssen und all der Shit.
Ach, versteuern. Blablabla.
Okay, das ist nice. Total
die Gewinne, das soll wie beim Lotto gewinnen oder so. Das musst du doch nicht versteuern.
Ja, nee, ist klar. Erzähl mir mehr, wie du deinen Lottogewinn nicht versteuern musst.
Ist das so, Lottogewinn musst du nicht versteuern.
Ja, also, du weißt. Aber das ist
ja.
Ja, ja ist in Deutschland so.
Echt, das ist nice. Habe ich nicht gewusst. Ich hab gedacht, das muss man tatsächlich versteuern, wie alles.
Deswegen
wie
zahlst du ja auch Steuern, wenn du Lotto spielst.
Also,
ach so,
wenn
du bezahlst quasi deine Steuern schon quasi.
Wenn du 14 Millionen gewonnen hast und die anlegst, dann generierst du wieder Einnahmen. Die musst du dann versteuern.
Mhm. Ja, aber die 14 Millionen musst du erstmal nicht versteuern. Dann ziehen sie dir keine 25% ab, so wie beim, weiß ich nicht, beim Aktienkaufen, Verkaufen oder so.
Noch nicht.
Das heißt, ihr solltet jetzt alle Lotto spielen, weil das muss man nicht versteuern.
Ja.
Also in der Schweiz alles über 1 Million musst du versteuern.
Ja.
Freibetrag ist 1 Million und dann musst du besteuern.
Aber da hat ja auch jeder 1 Million. Das ist
ja 1 Million ist ja auch nicht viel Geld, muss man auch sehen.
Genau. Das ist in der Schweiz ja nichts, das hat einfach jeder und deswegen ist es auch okay, wenn ihr das alles versteuert. Ja,
genau. Das ist aber irgendwie gestiegen, oder? Bis 2022?
Ja,
nee.
Ja.
Ach so, nee, ja genau. Mehr. Das sind irgendwie 30.000 Schweizer Franken mehr geworden.
Also 1 Million und 30.000. Ja, ist ja egal.
38.000, ja genau.
Ja, alles ja.
Ja.
Ja. Ja,
Peanuts.
Und besteuert wird auch lediglich der Freibetrag übersteigenden Anteil des Gewinns. Also nicht
drüber
nochmal 1 Million dann auf einmal.
Ja, genau. Darum geht schon. Ja, von den ganzen Podcast-Millionen, die man halt so hat und so.
Ja. Könnt ihr euch, Klobi, den Reddit klein bauen?
Das, aber der darf dann halt nicht so lange laufen, weil das ist so teuer gerade. Bei Ursbergern ist übrigens 25% Kapitalertragssteuer. Also daran habe ich irgendwie gedacht. In den USA musst du quasi alles dann direkt versteuern.
Direkt wieder versteuern.
Ja, die Armen. Tja, bei uns nicht. Ich wünsche euch, Leute, ein frohes Fest.
Bist du durch, oder was?
Ingo ist durch, ja.
Ich habe zu lange gepodcastet.
Ja, da ist wieder viel zu spät.
Wir sind auch schon wieder irgendwie in alle Richtungen abgedriftet, aber nicht durch die Sendung. Hier auf jeden Fall.
Ja doch, wir sind ja jetzt durch. Dann,
also Ingo ist durch. Also ich auch, aber, you know.
Dann schön war's.
Richtig, richtig dreckig
lustig.
Durchbuden.
Genau. Genau, macht doch mal euer Gerät aus und bootet jetzt mal so richtig durch und wenn ihr fertig seid, habt ihr Klobi drauf.
So läuft es.
Geil.
Einmal durchgebootet, zack, Klo wieder drauf.
Genau.
Gut. Warte mal, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Mit Klobi. Mhm.
Klobi, ich versuche mal ein Bild für Klobi zu generieren.
Nein, mit an. Lemmy. Mit Lemmy. Vergesst
Nein,
nicht Klobi. Die
John Lemming.
John Lemming. Klobi.
Where in the world is John Lemming?
John Lemmy.
Also komm, wir müssen hier die Sendung zu Ende
beenden. Genau. Bis Ingo hat aber eh schon verkackt. Der hat das Geheime gesagt vorher, bevor er vorbei war.
Tja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.